Wir waren gestern bei dem Aufbau des Psalters und dem Aufbau von einzelnen Psalmen gewesen. Ich möchte heute Morgen ein bisschen jetzt in den Psalm 1 und 2 einsteigen und dann später wieder was zum Aufbau sagen, weil ich denke, wir haben uns jetzt ein bisschen mit Psalm 1 und 2 ohnehin schon beschäftigt, die sind jetzt ein bisschen frisch in unseren Gedanken und so können wir jetzt ein bisschen jetzt uns näher befassen mit diesen zwei Psalmen. Zum Aufbau des Psalm 1 habe ich ja schon gestern etwas gesagt. Es könnte man jetzt noch hinzufügen, dass Psalm 1 besteht aus 67 hebräischen Wörtern und in der Mitte sind 15 Wörter, die sehr sinnvoll sind in der Mitte. Es gibt eine sehr sinnvolle Mitte. Das ist fast der gesamte Vers 3. Was hier auf der Folie rosa-rot gezeichnet ist, sind 15 Wörter. Das ist fast der ganze Vers 3. Wir haben auch festgestellt, dass er die mittlere Strophe ist, sowieso. Also Vers 3 ist sowieso das Zentrum. Und interessanterweise haben wir diese 15 Wörter in der Mitte sind umrahmt mit 26 Wörter vor diesen 15 und 26 Wörter nach diesen 15. Also die Verse 4 bis 6 sind genau 26 Wörter. Und die Verse 1 und 2 und die ersten paar Wörter aus Verse 3 sind auch 26 Wörter. Hinzu kommt, dass Jahwe zweimal vorkommt, einmal vorne, einmal hinten, so dass also hier wiederum die Jahwe-Zahl und der Jahwe-Namen Hand in Hand gehen. Ja, also der Dichter hat hier Jahwe zweimal verwendet und zweimal die 26 und eine sinnvolle Mitte, nämlich genau diese entscheidenden Worte gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er tut, gelingt. Also mir scheint, das ist nicht zufällig gewesen. Da war wohl eine Absicht des Dichters dahinter. Und exakt die Mitte, diese 15 Wörter in der Mitte kann man ja aufteilen mit 7 plus 1 plus 7, wenn man möchte. Und dann haben wir ein Mittelwort, also eine exakte Mitte. Und die exakte Mitte des Verses 1 ist zu seiner Zeit. Die Frucht kommt zu seiner Zeit. Wenn man es anders aufteilen möchte, zum Beispiel 7 Mittelwörter statt 15 Mittelwörter, dann hätte man genau die Verse 3b und d. Entschuldigung, hier ist wieder ein kleiner Fehler auf der Folie. Vers 3b und Vers 3d sind die 7 Mittelwörter. Also wenn man das, je nachdem, wie man es jetzt nehmen will, wenn man 15 Mittelwörter nimmt, hat man fast den ganzen Vers 3. Wenn man 7 Mittelwörter nimmt, hat man die Verse 3b und 3c, also der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und nimmt man ein Mittelwort, dann hat man zu seiner Zeit. Was wohl auch ein interessantes Mittelwort ist, weil es ja schon betont wird, dass die Frucht zu seiner Zeit kommt und nicht einfach sofort. Das ist ja im natürlichen Leben auch so, dass der Baum nur zu seiner Zeit die Frucht bringt. Das ein bisschen zum Aufbau wieder. Noch etwas kann man da hinzufügen. Auch dieser Psalm hat, das kann man fast erwarten, oder? Wenn hier drei Strophen sind, Strophe A, Verse 1 und 2, Strophe B, Vers 3, Strophe C, Vers 4 bis 6, kann man fast erwarten, dass hier wieder irgendwie chiastisch etwas ist. Das heißt, dass wir vorne und hinten gewisse Parallelen oder Entsprechungen haben. Und tatsächlich, man kann schon etwas finden, wenn man ein bisschen hineinschaut. Würde zum Beispiel so ausschauen. Ich habe hier ein bisschen mit Farben gearbeitet. Oder ist es zu früh? Wolltet ihr noch was abschreiben? Ist gut. Also, ganz vorne, selig der Mann, der nicht wandelt nach dem Rat der Ehrfurchtslosen. Hier haben wir die Ehrfurchtslosen. Ganz hinten, Vers 6, denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Ehrfurchtslosen vergeht. Ehrfurchtslose kommen viermal vor. Aber interessant, ganz vorne und ganz hinten werden schon solche erwähnt. Übrigens, das Wort Ehrfurchtslose das Wort ist dasselbe Wort wie das Wort Frevler. Das, die Rasha'im, also Rasha heißt der Frevler. Aber ehrfurchtslos ist es deshalb, wir haben deshalb die Übersetzung ehrfurchtsloser gewählt, weil im Neuen Testament, dort wo der Frevler im Neuen Testament übersetzt wird oder zitiert wird, ja, zum Beispiel aus Psalm 34 in 1. Petrus, aus Psalm 34 in 1. Petrus 3 kommt der Ehrfurchtslose und wird dort übersetzt, der Frevler wird dort übersetzt mit Ehrfurchtsloser. Asebes. Sebes ist der Ehrfürchtige, der Gottesfürchtige und Asebes ist der Ehrfurchtslose. Also Petrus übersetzt dieses hebräische Wort Frevler, übersetzt Petrus mit Ehrfurchtsloser. Und im Lexikon kann man das so oder so verwenden. Also der Frevler ist nicht der Gottlose. Gottlos sind die nicht. Die sind ehrfurchtslos. Ja? Also gottlos, Luther hat hier gottlos, aber die sind nicht los von Gott oder ohne Gott sind sie nicht. Sind oft sehr, sehr religiös, diese Ehrfurchtslosen. Aber sie benehmen sich ehrfurchtslos durch ihr Handeln. Freveln sie gegen Gott, sind oft sehr religiöse Leute. Also der Ehrfurchtslose kommt hier viermal vor in diesem Psalm. Oder die Ehrfurchtslosen. Und dann kommen noch Wörter wie Sünder und Spötter auch noch vor. Zweimal Sünder und einmal Spötter. Das gibt also siebenmal böse Leute in diesem Psalm. Sieben böse. Vier Ehrfurchtslose, zwei Sünder und ein Spötter. Aber es sind immer die gleichen natürlich gemeint. Vorne und hinten. Jetzt schauen wir ein bisschen, vergleichen wir. Der Weg, Vers 1, kommt der Weg vor. Vers 6 kommt zweimal der Weg vor. Also er beginnt mit etwas, es geht um einen Weg, es geht um zwei Wege eigentlich. Zwei Wege, zwei Menschen und zwei Ziele, zwei Lose, zwei Schicksale. Also der Weg vorne in Vers 1, hier Vers 1c und der Weg hinten in Vers 6a und Vers 6b entsprechen einander. Der Kreis der Spötter in Vers 1 und die Gemeinde der Gerechten in Vers 5. Am Ende von Vers 1, Kreis der Spötter, blau hier, und am Ende von Vers 5, die Gemeinde der Gerechten, oder am Ende von Vers 5, die stehen einander gegenüber. Auch hier also eine gewisse chiastische Aufbau, das heißt eine gewisse Entsprechung. Und das Wort nicht kommt in Vers 1 dreimal vor. Selig, der nicht wandelt, nicht betritt und nicht sich setzt. Und das Wort nicht kommt dann in Vers 5 zweimal vor. Deshalb bestehen die Ehrfurchtslosen nicht im Gericht und nicht die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Ja, zweimal nicht. Oder Vers 4 noch ein drittes Mal nicht. Da haben wir auch dreimal nicht. Ja, nicht so die Ehrfurchtslosen. Vers 5, nicht im Gericht und nicht die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Also man merkt, auch hier gibt es gewisse Entsprechungen. Das ist auch für, wenn man jetzt so einen Psalm auswendig lernt, ist es eine große Hilfe. Das sind alles Stützen, um sich den Text besser einzuprägen. Ja, wenn man das mal gemacht hat, dann tut man sich viel, viel leichter, so einen Psalm auswendig zu lernen. Das ist also einprägsamer dadurch. Das ist auch eine Art, wie im Alten Testament oft gelehrt wird. Die Wiederholung, dann kommt was Neues, und dann es kommt A, dann kommt was Neues, B, und dann kommt wieder A. Das machen wir ja auch oft im Gespräch. Dann haben wir noch diese zwei Zeitwörter, nicht betritt, nicht wandelt, nicht betritt und nicht sich setzt. Vers 1. Das entspricht dann in Vers 5, die anderen bestehen nicht, die bleiben nicht stehen. Die einen sollen nicht stehen, dort wo die Ehrfurchtslosen sind, weil die Ehrfurchtslosen bleiben nicht stehen. Ja. Die vergehen. Die Ehrfurchtslosen stehen hier dem Gerechten gegenüber. Der Gerechte wird zweimal erwähnt, in Vers 5 einmal und Vers 6 einmal. Und der Mann, der ein Gerechter ist, im Vers 1, selig der Mann, wobei dieses Mann heißt im Sinne von Mensch. Das wird ja oft so verwendet. Mann muss nicht jetzt heißen, dass die Frauen ausgeschlossen sind. Also das war noch zur Struktur, zum Aufbau. Zum Inhalt. wichtig in Vers 1. Oder nein, zum Inhalt, wir wollen jetzt gliedern. Wir gliedern diesen Text nach Inhalt. Zuerst überlegen wir uns, was ist denn die Überschrift? Was ist denn das Thema dieses Psalms? Nun, es ist eigentlich nicht schwer, das Thema hier herauszufinden. Es ist ein Weisheitspsalm und man merkt, es geht ihm um die Tora. Selig ist der Mann, der seine Lust hat an der Tora, an der Weisung Jahwes. Das heißt, es geht um das Verhalten gegenüber der Tora. Es gibt Leute, die kümmern sich nicht um die Tora, die haben ihren eigenen Rat und ihren eigenen Weg und ihren eigenen Kreis. Die wandeln da in dem Rat und die betreten auf einen Weg und die sitzen in einem Kreis, aber kümmern sich nicht um die Tora, um das Wort Gottes, um die Weisung Jahwes. Der andere, der Selige, der Glückselige, der hat seine Lust an der Weisung Jahwes und sinnt darüber Tag und Nacht. Der beschäftigt sich damit. Das ist sein Rat, das ist sein Weg, das ist sein Kreis. Also da wandelt er und da betritt er den Weg und da sitzt er, ja, in der Gemeinde der Gerechten. Und nachsinnend und murmelnd, das Wort nachsinnen heißt ja murmeln, nachsinnend und murmelnd über das, oder in der Weisung, in der Tora Jahwes. Das ist die Bedingung, wie man glücklich wird und ewig glücklich bleibt. Ja, man fragt sich natürlich dann, ja, wer kann denn so leben? Nun, die Antwort gibt Psalm 2. Wer kann denn so leben? Psalm 2 sagt uns, dass Gott seinen König auf dem Zion eingesetzt hat. Und dieser König ist ein wunderbarer. Man kann sich bei diesem König, das ist der ist Sohn Jahwes, man kann sich bei diesem König verstecken, bergen, man kann bei ihm Zuflucht suchen. Und dort, wenn man bei ihm Zuflucht sucht, dann ist man am Ziel. Dann ist man genau dort, denn er ist der eine, der wirklich so wandelt. Er ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Dieser König, der Mann nach dem Herzen Gottes, das ist der, der das absolut gelebt hat. Nicht nach dem Rat der Ehrfurchtslosen gewandelt ist und nicht den Weg der Sünder betreten hat und nicht im Kreis der Spötter saß. Sondern der hat seine Lust gehabt an der Weisung Jahwes. Der zweite Psalm spricht von diesem Sohn und der vorletzte Psalm im Buch, der 40er Psalm, spricht, an deiner Weisung habe ich meine Lust. Da steht Psalm 40, Vers 7, an Opfern und an Speisgaben, also Speisopfern dargebracht, Darbringungen, hattest du nicht Lust. Ohren hast du mir gegraben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gefordert oder erbeten. Denn dann sagte ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches ist über mich geschrieben, deinen Willen, mein Gott, zu tun, ist meine Lust. Da haben wir den Mann nach dem Herzen Gottes, der den Willen Jahwes sucht. Und das ist seine Lust. Und deine Weisung ist in meinem Inneren. Das ist der Mann, auf den das im Besten, das ist Vers 9 jetzt. Psalm 40, Vers 9. Das ist der Mann, auf den das im Besten, in vollkommener Weise zutrifft. Und wie kann man auch so ein Mann werden oder so eine Frau? Indem man bei diesem Mann seine Zuflucht sucht. Selig der sich bei ihm birgt und seine Zuflucht nimmt. Er ist das Vorbild und er ist der Mann nach dem Herzen Gottes. David selber, der König, hat versagt manchmal und man merkt, es ist doch nicht der vollkommene König, aber es ist doch ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie Apostelgeschichte 13 sagt, der Mann, Mensch nach dem Herzen des Herrn. Aber Der Vollkommene war der Sohn Davids. Dieser, auf den das letztlich, auf den Psalm 2 letztlich hindeutet. Ihn zu lieben, heißt auch das Gesetz zu lieben. Ja, jetzt schauen wir noch ein bisschen. Also wenn wir jetzt hier den Titel, könnte man so schreiben, das ist jetzt nur von mir ein Titel, Sie können dem genauso einen anderen Titel geben, aber ich habe jetzt bei mir einfach mir mal so überlegt, ein weises Psalm über das rechte Verhalten gegenüber die Tora, die Weisung Jahwes. Das Glück dessen, der aus Gottes Wort lebt, im Gegensatz zum Los des Sünders. Und da haben wir dann drei Teile. Also A, die Verse 1 und 2, das ist der Mann des Wortes Gottes, der Mann der Weisung, der seine Lust hat an der Weisung, der ist selig, das ist die Aussage. Die Aussage von Vers 1 und 2, selig ist der Mann, der seine Lust hat an dem Wort Gottes oder an der Weisung Jahwes. Das heißt, unser erster Punkt in dieser dreigliedrigen Botschaft des ersten Psalms ist einfach dieser Satz, der Mann Gottes, der Mann des Wortes Gottes, der Mann, der seine Lust hat, ist am Wort Gottes, ist selig. Und wie sieht das dann aus? Wie lebt er? Was macht er? Erstens, er sondert sich ab vom Weg der Ehrfurchtslosen. Das ist Vers 1. Er sondert sich ab vom Weg der Ehrfurchtslosen. Also, er wandelt nicht nach dem Rat dieser, er betritt nicht den Weg dieser und er setzt sich nicht in den Kreis von ihnen. Das heißt, er sondert sich innerlich ab, natürlich. Nicht immer äußerlich kann man sich nicht immer absondern, aber manchmal muss man sich auch äußerlich absondern. Der Herr Jesus war äußerlich abgesondert, innerlich abgesondert, auch äußerlich abgesondert, aber doch nicht immer äußerlich abgesondert. Manchmal saß er mit ihnen, aber um ihnen das Wort Gottes zu bringen, ja, den Zöllnern und Sündern, aber dort hat er nicht mit ihnen gemeinsam gesündigt, sondern um ihnen das Evangelium zu bringen, war er dort. Nun, für uns ist wichtig, welche Ratschläge nehme ich für mein Leben an? Nach welchem Rat wandle ich? Welchen Weg schlage ich ein und in welchem Kreis halte ich mich auf? Das ist praktische Anwendung hier schon. Je nachdem, welchen Rat ich folge, dementsprechend wird mein Weg sein und dementsprechend, und das wird mich in einen Kreis von Gemeinschaft führen. Je nachdem, nach welchem Rat ich wandle, dementsprechend werde ich einen Weg betreten und der Weg führt mich in einen Kreis, an dem ich mich dann mehr aufhalte, sitze. Gemeinschaft heißt das. Dreimal nicht, das soll man nicht tun, nicht im Rat der Ehrfurchtslosen, nicht im Weg der Sünder, nicht im Kreis der Spötter. Also Gottes Weg beginnt hier mit einem dreifachen Nein. Nicht wandeln dort im Rat, nicht stehen dort auf dem Weg oder nicht betreten und nicht sitzen dort im Kreis. Sondern, das zweite, er hat seine Lust an der Weisung Jahwes. Das wäre dann Vers 2. Er sondert sich ab, einerseits Vers 1, Vers 2, er hat seine Lust an der Weisung Jahwes. Wir sind ja so gemacht, dass Lust uns treibt. Das gehört zum Schöpfungsmäßigen. Lust treibt uns. Jetzt ist die Frage, von welcher Lust lasse ich mich treiben? Ich muss immer schauen, dass ich Lust habe, aber welche Lust? Wir haben einerseits, gibt es geschlechtliche Lust, was zur Fortpflanzung beiträgt, Esslust, was zur Lebenserhaltung beiträgt. Hätten wir die nicht, würden wir aber gar nichts essen, wäre sehr gefährlich, wir würden wahrscheinlich verhungern, wir müssen immer wieder, du musst was essen, aber ich habe vergessen zu essen, ich habe gar keine Lust gehabt, oder? Ja? Das heißt, wenn wir die nicht hätten, das wäre auch gefährlich für uns. Schlaflust ist auch wichtig, denn wenn wir keine Schlaflust hätten, wir würden auch schnell krank werden, kaputt gehen. Ja? Zum Glück haben wir Schlaflust. Heute Abend habt ihr ganz sicher wieder Schlaflust. Jetzt seid ihr gesättigt im Moment. Die Lust auf das Richtige muss gepflegt werden. Und die wichtigste Lust ist die Lust auf Gottes Wort. Die Lust muss man pflegen, aber die richtige Lust, wenn man die falsche Lust pflegt, die nicht erlaubt ist, dann läuft der Mensch in Gefahr, sich selbst zu zerstören. Sagt die Schrift, Epheser 4, der Betrug der Sünde, wie heißt es dort, Epheser 4, der Mensch zerstört sich, der Mensch, der nach seinen Begierden, nach den fleischlichen Begierden lebt, der zerstört sich. Epheser 4, der zugrunde geht in den Begierden, wo haben wir diesen Vers? Ja, Vers 22. Der alte Mensch, der dabei ist, zugrunde zu gehen infolge der trügerischen Lüste. Also wer nach den trügerischen Lüsten geht, geht zugrunde. Also Lust muss gepflegt werden. Einem kleinen Kind bringt man bei die Lust auf das gesunde Essen. Ja? Zuerst spuckt er die Karotten aus, der Kleine. Wenn man füttert, aber nachher merkt er, doch, das muss man essen, ist gesund. Und dann isst das, ja. Und man bringt ihn auf den Geschmack. Und wir müssen auch auf den richtigen Geschmack gebracht werden, auf das Wort Gottes, auf Gott selber. Psalm 119 gibt eine ganze Reihe von Versen, die von der Lust sprechen. Psalm 119 Vers 16 zum Beispiel, ich nehme ein paar Beispiele heraus aus Psalm 119. An deinen Satzungen habe ich meine Wonne, dein Wort will ich nicht vergessen. Vers 16. Vers 20. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Verordnungen alle Zeit. Vers 24. Auch sind deine Zeugnisse meine Wonne, meine Ratgeber sind sie. Vers 35. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn an ihnen habe ich Lust. Psalm 47. Und ich habe Wonne an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will aufheben meine Hände zu deinen Geboten, die ich liebe. Und sinnen über deine Satzungen. Vers 48 war das. Dann Vers 70. Gut ist es für mich, Vers 70. Stumpf wie Fett ist ihr Herz. Ich habe Wonne an deiner Weisung. Die anderen, die haben ein fettes Herz, aber ich habe Wonne an deiner Weisung. An deiner Tora. Vers 77. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn deine Weisung ist meine Wonne. Deine Weisung ist meine Wonne. Deine Tora. Vers 92. Wäre nicht deine Weisung meine Wonne gewesen, wäre ich umgekommen in meinem Elend. Vers 143. Es geht weiter, es gibt viele Verse hier, aber ich nehme jetzt nur ein paar raus. Man findet hier wahrscheinlich die so 30, 40 Verse, na 30 jedenfalls, wo die von der Liebe zum Wort Gottes sprechen. Vers 143. Angst und Bedrängnis haben mich erreicht. Deine Gebote sind meine Wonne. 174. Zum Schluss. Ich sehne mich nach deinem Heil, Jahwe. Und deine Weisung ist meine Wonne. Also auf den Geschmack, wir müssen uns auf den Geschmack bringen lassen. Wenn wir nicht unsere Lust am Wort Gottes haben und an den geistlichen Dingen, dann stehen wir in Gefahr, dass wir Lust bekommen nach den Dingen des Fleisches. Das heißt, Lust hat man sowieso nach irgendetwas. Dann ist es schon wichtig, dass man nach der richtigen Lust, dass man die richtige Lust nährt. Lust kommt mit Beschäftigung mit etwas. Lust wächst mit Beschäftigung. Womit man sich viel beschäftigt, wenn das begehrenswert ist an und für sich. Ja? Fleischliche Dinge sind begehrenswert, oder? Die Welt beweist es. Ja? Aber es gibt noch was anderes, was viel begehrenswerter ist. Lust kommt mit Beschäftigung mit etwas. Wenn wir nicht Lust haben an der Gemeinschaft mit dem Herrn, dann stehen wir in Gefahr, dass wir Lust haben an der Gemeinschaft mit Sündern. Wenn wir keine haben, was sollen wir machen? Buße tun. Sagen, Herr, ich habe keine Lust an dir. Ich bin ein sehr schlimmer Kerl. Könntest du mich verändern? Der Herr sagt, ja, mache ich. Aber jetzt komm mal auf den Geschmack. Beschäftige dich mal mit mir. Ich zeige dir, wie ich bin. Da kommst du gleich drauf. Wie herrlich ich bin. Wie herrlich mein Wort ist. Also, es geht um Geschmacksbildung. Diese Lust am Wort Gottes, die schützt. Das nächste ist hier, und er sinnt über sie nach Tag und Nacht. Steht der nächste Halbsatz. Er sinnt über die Weisung des Herrn nach Tag und Nacht. Immer noch Vers 2. Wir haben schon gesprochen, es ist ein Nachsinnen mit bewegenden Lippen. Man nimmt sich Zeit, man denkt nach, man spricht nach. Worüber denkt denn der Ehrfurchtslose nach? Über seine eigenen Vorteile, über seine Karriere, über das, wie er vor anderen steht und vor anderen wirkt und was die anderen von ihm denken. Und über Lustgewinn in irdischen Dingen, fleischlichen Dingen. Ihr Gott ist ihr Bauch, sagt Paulus, Philipper 3. Darüber, das beschäftigt den Frevler, fleischliche Gesinnung. Aber der andere, der geistliche Mensch, den bewegen die geistlichen Dinge. Gott selber und seine Welt. Das ist also wichtig, dass wir uns Gedanken machen, für praktische Anwendung, worüber denke ich nach? Worüber denke ich nach? Was ist eigentlich das, was meine Gedanken beschäftigt? Und Gedanken kann man steuern, bitte. Gedanken muss man steuern. Sonst wird man gesteuert. Worüber denke ich nach, wenn ich in der Nacht aufwache und nicht schlafen kann? David sagt, ich denke über dein Wort nach, wenn ich nicht schlafen kann. 7-mal des Nachts stehe ich auf, um nachzusinnen über dein Wort. Ja, Psalm 119. 7-mal. Da konnte ich vielleicht öfters nicht schlafen. Das Nachsinnen, Tag und Nacht, also zu Tageszeiten und zu Nachtzeiten, das prägt den Menschen. Wer wirklich Lust hat an der Weisung und Unterweisung und Lehre des Herrn, an dem Wort des Herrn, der hat Lust, es auch zu tun, wie wir heute schon in der Andacht gehört haben. Zweite Strophe, B, groß B. Und er ist wie ein Baum. Er ist selig, ist das eine, und er ist wie ein Baum. Manche Übersetzungen haben das und nicht, aber im Hebräischen steht das und. Damit wird klar, dass das erste ist ein Satz, der selig ist der Mann. Und zweitens, er ist wie ein Baum. Jetzt kommt der zweite Satz, Also was ist noch mit ihm? Ja? Er ist wie ein Baum. Das ist hier ein Vergleich. Was ist mit dem Baum? Ein Baum, der lebt aus der Quelle. Hier ist ein Fehler. Er lebt aus der Quelle. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wasser für den Baum wichtig. Seine Wurzeln müssen tief da hineingehen. Und da ist dann ein Baum, der am Wasser wächst, der hat viel Wasser, da kommt das Wasser hin. Die anderen Bäume, die verdorren leicht, schnell. Wir müssen unsere Wurzeln tief in die Dinge Jesu Christi hineingraben. Hier ist also das Erste, das aus der Quelle Leben heißt, auch seine Wurzeln ins Wort Gottes hineingraben. Wir müssen verwurzelt sein im Wort Gottes, in der Weisung des Herrn. Darum geht's hier. Keine Frucht ohne gute Wurzeln. Die Wurzeln nicht taugen, taugt der Baum nicht. Die Wurzeln müssen also dorthin. Kümmern wir uns nicht so sehr um die Blätter und um die Frucht, sondern vielmehr, dass die Wurzeln gutes Wasser haben. Dann werden die Blätter kommen und dann wird die Frucht kommen. Da muss man den Heiligen Geist erlauben, sich zu nähren. Das ist die Anwendung, praktische Anwendung für uns, oder? Dass wir unsere Wurzeln also nähren lassen vom Heiligen Geist. Wenn ein Christ aufhört, Frucht zu bringen, dann stimmt was nicht mit seinen Wurzeln. Also er lebt aus der Quelle, er bringt zu seiner Zeit Frucht. Jetzt sind wir im Zentrum des Psalmes, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Die Beständigkeit in Frucht hat ihre Ursache in der Beständigkeit der Wasserversorgung. Wenn der Baum beständig Wasser hat, dann wird er auch beständig Frucht tragen. Das heißt beständig im Sinne von jedes Jahr. Wird also nicht kaputt gehen. Wer das Wort Gottes vernachlässigt, der wird innerlich vertrocknen. Fällt leicht in alte Charakterfehler zurück und dann gibt es Gefahren. Um welche Frucht geht es? Nun, Gott hat den Menschen geschaffen für etwas. Gott hat ein Ziel und einen Zweck mit dem Menschen. Das Wichtigste ist die Charakterveränderung in Christi Bild. Gott möchte das Bild Gottes wiederherstellen im Menschen. Folgedessen ist die wichtigste Frucht, die es gibt, ist die Charakterveränderung. Nun, das kommt nicht sofort. Das ist klar. Das ist ein Wachstum. Aber es kommt zu seiner Zeit. Die Ehrfurchtslosen haben keine Frucht. Ja. Vielleicht äußerlich Erfolg, aber auf das Ende gesehen, sie vergehen. Oft kommen Ehrfurchtslose schneller ans Ziel, meint man. Sie vertrauen auf sich selbst, sie sind schneller und der Gläubige, der ist langsamer, der scheint ein bisschen, der harrt auf den Herrn und der wartet und alles geht langsamer, das Wachstum ist langsam, aber sicher. Unscheinbar wie ein Baum, beim Baum schießen auch nicht sofort die Äste raus und alles. Ja. Das hat alles, braucht alles seine Zeit, beim Gläubigen auch, langsam aber stetig, bringt seine Frucht. Und seine Blätter verwelken nicht, er bleibt frisch, das ist das Nächste. Seine Blätter verwelken nicht. Übrigens, zur Frucht, was ich noch sagen möchte. Das, was du bist, ist wichtiger als was du tust. Frucht, Charakter ist wichtiger als das, was du gerade tust. Charakter ist das Beständige. Das, was du gerade tust, soll natürlich was Gutes sein, aber wir schauen oft zu stark auf Taten, wir sollen aber mehr auf Charakter aus sein. Wenn wir einen Menschen prüfen, schauen wir auf den Charakter, nicht gerade auf das ins Auge Stechende. Ja. Ich komme gleich darauf. Ich spreche jetzt mal zuerst vom Charakter. Der Charakter wirkt sich natürlich dann aus in Werken. Aber diese Werke sind Frucht. Das ist ein Garten, keine Fabrik. Die Frucht des Geistes und die Werke des Fleisches. Frucht des Geistes ist ein Garten und Werke des Fleisches ist eine Fabrik. Das eine wächst, das andere wird eigenmächtig hergestellt. Seine Blätter verwelken nicht, sein Laub fällt nicht ab. Das heißt, er bleibt frisch. Das ist schön, frisch. Erquickt. Lebendig, da ist Leben vorhanden. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Jetzt kommt das Nächste. Er ist erfolgreich in allem, was er tut, weil er aus der Quelle lebt. Jetzt ist die nächste Frage, was tut er denn? Ja, alles. Ja, was tut denn der Gerechte? Er hat ja seine Lust am Wort des Herrn, folgedessen, was will er also tun? Er will die Unterweisung Jahwes befolgen. Und in dem Befolgen der Unterweisung Jahwes hat er in allem Gelingen. Also das, was er tut, das sind jetzt Dinge, die im Zusammenhang stehen mit der Weisung Jahwes. Was tut er? Zuerst hat er gelesen, jetzt setzt er um. Er dient. Er hilft. Er gibt. Er setzt seine Gaben ein. Er lehrt. Er spricht mit Menschen. Er geht auf andere zu. Er gibt Zeugnis. Er versucht, anderen Menschen den Herrn groß zu machen. Das sind viele Werke, die getan werden. Das sind jetzt die Taten. Die folgen aber aus dem Charakter. Zuerst der Charakter, dann kommen Taten, und zwar ein Tun für den Herrn. Das ist gemeint in allem, was er tut. Sonst würde das ja nicht stimmen, in allem, was er tut. Ja, im Sündigen hat er gelingen und so weiter. Nein, das ist nicht das Thema. Sündigen ist ja nicht seine, das wollte er ja nicht tun. Er sinnt ja über das Gesetz des Herrn nach, Tag und Nacht. Also in dem Tun ist er erfolgreich, in dem Tun für den Herrn. Das nächste, das ist dann die dritte Strophe, nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu. Der eine, er ist wie ein Baum, das war die zweite Strophe, der Gerechte ist wie ein Baum, die Frevler, sie sind wie Spreu. Das andere Bild jetzt. Was ist mit der Spreu? Was ist die Spreu? Das ist also das, was übrig bleibt, wenn man den Weizen trischt. Das ist die leere Hülle, Hülse. Das, erstens, wird verweht, sie werden verweht. Da bläst der Wind rein. Wenn man gedroschen hat damals, hat man dann Wind blasen lassen und die Körner sind runtergefallen. Der Wind hat die Spreu davongetrieben. Was heißt das? Übersetzt, nichts bleibt von ihrem Wesen und Wirken letztlich übrig. Für die Ewigkeit bleibt gar nichts übrig von dem Wirken dessen, der in frevlerischer Weise, in ehrfurchtsloser Weise lebt. Sie werden verweht. Sie werden darum nicht bestehen im Gericht. Sie werden darum nicht bestehen im Gericht. Gott wird ihre Werke ins Gericht bringen und sie werden nicht durchkommen. Werden nicht bestehen. Und die Sünder selber, sie bleiben nicht mit den Gerechten am Leben. Das ist das, was in Vers Das eine ist Vers 4, das andere ist Vers 5 und das andere ist Vers 6. Also Vers 6 kommt jetzt auch noch ein Zusatz. Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg der Frevler vergeht. Also zweitens und drittens ist Vers 5 und viertens ist Vers 6. Sie werden verweht. Die Stürme kommen. Bei dem Gläubigen können die Stürme ruhig kommen, die werden nicht verweht. Aber diese Ehrfurchtslosen werden verweht, werden weggetrieben von jeglichen Wind der Lehre, Epheser 4, Vers 15, getrieben vom eigenen Fleisch und fleischlichen Verlangen, getrieben von bösen Geistern und Dämonen, 1. Korinther 12, die ersten Verse. Getrieben vom Ehrgeiz und von Selbstsucht und Egoismus und so weiter. Die Winde, die Gott schickt, zeigen, wo wir stehen. Ob wir zur Spreu gehören oder ob wir ein Baum sind, der stehen bleibt. Ob wir tiefe Wurzeln haben in Christus oder ob wir leere Hülsen sind, die davon geweht werden. Also, sie sind wie Spreu, ohne Wurzeln, ohne Frucht, ohne geistliche Kraft, ohne geistliche Frische, ohne Fundament und ohne Orientierung. Ohne Wurzeln, ohne Frucht, ohne Kraft, ohne Frische, ohne Fundament, ohne Orientierung. Sie bestehen nicht im Gericht. Prediger 12, Vers 14, oder? Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Prediger 12, Vers 14. Letzter Vers im Predigerbuch. Und dann diese Gegenüberstellung ist aber noch im gleichen. Manche trennen den Vers 6 ab und machen eigene Strophe daraus oder eigenen großen Punkt daraus. Aber eigentlich geht es immer noch um die Ehrfurchtslosen. Es ist nur eine Gegenüberstellung, um zu zeigen, wie krass der Unterschied ist. Ja? Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg dieser Ehrfurchtslosen, der vergeht. Übrigens, zu dem dritten Punkt habe ich vergessen, sie bleiben nicht mit den Gerechten in der Gemeinde der Gerechten. Sie bleiben nicht in der Gemeinde der Gerechten. Gemeinde ist hier einfach die Gruppe, die das Ziel erreicht. Gehörst du zu dieser Gruppe, zu dieser Gemeinde, nur äußerlich oder auch wirklich innerlich? Also, denn, Vers 6, denn, das ist eine Begründung, ein Schlusswort, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Ehrfurchtslosen vergeht. Das Ende beider Wege, auf das muss man achten. Nicht also auf die gegenwärtige Situation achten, sondern auf das Ende der beiden Wege. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Kennen ist hier übrigens ein Wort, das nicht heißt, er weiß davon Bescheid. Kennen ist mehr in der Bibel. Wenn Jahwe den Gerechten kennt, oder wenn der Herr sagt, ich kenne meine Schafe, dann meint er, ich kenne sie in liebender Weise. Das ist ein liebendes Kennen gemeint. Der Herr kennt den Weg in dem Sinne, dass er nicht nur ihn weiß, sondern dass er in einer Liebesbeziehung mit uns steht und uns an der Hand nimmt und sagt, komm, ich führe dich diesen Weg, ich liebe dich. Ich weiß genau, wie es dir geht und welchen Weg du zu gehen hast und in diesem Sinne kennen. Also Adam kannte Eva, ja, und sie hat ein Kind bekommen. Er hat noch was gewusst von der Eva, nein, da ist eine Beziehung da vorhanden. Ja. So kennt Jahwe den Weg der Gerechten. Aber der Weg der Frevler vergeht. Auch wenn sie gegenwärtig grinsen, er vergeht. Man muss auf das Ende schauen. Selig ist der, wirklich selig ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Also von daher, wenn man diesen Text, der Text ist sehr einfach, der Text ist auch sehr leicht zu gliedern und der Text ist sehr in der ganzen Anwendung auch einfach. Man geht von Vers zu Vers, aber das will er ja. Er beginnt mit einem einfachen Lied. Das ist nicht ein kompliziertes Lied. Das Lied, das geht tief hinein. Ja, dann noch Vers 2. Psalm 2. Was ist jetzt hier mit Psalm 2? Wir hatten ja den Psalm schon vor Augen. Jetzt hier noch einmal. Ich habe ihn jetzt nicht so in eine Spalte gebracht. Jetzt sieht er nicht so schön aus. Aber man sieht, man kann schon feststellen, hier sind 1, 2, 3, vier Strophen. Vielleicht könnte man sogar fünf machen, aber schauen wir uns mal an. Wir haben hier Vers 1. Darum tosen die Völker und sinnen vergebliches die Volksscharen. Könige der Erde stellen sich auf und Fürsten haben sich zusammengesetzt gegen Jahweh und seinen Gesalbten. Lasst uns abstreifen ihre Fesseln, von uns werfen ihre Seile. Das ist dieser Teil gehört zusammen, sinngemäß. Also es geht hier um das Treiben dieser Völker. Dann kommt eine Reaktion. Dann spricht wer andere. Also da sprachen die Völker und die Völkerschaften und die Könige der Erde. Jetzt spricht wer andere. Vers 4. Der, der in den Himmel sitzt, lacht. Mein Herr spottet ihrer. Dann redet er zu ihnen in seinem Grimm und in der Glut seines Zornes schreckt er sie. Und ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Das ist sein Sprechen. Ich gebe Bericht von einer Festsetzung. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Du wirst regieren mit eisernem Stabe, zerbrechen wie Töpfergeschirr. Und nun, Könige, handelt glücklich, lasst euch unterweisen, Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Also ab Vers 10 ist eindeutig ein neuer Abschnitt. Und nun, Könige, handelt glücklich. Also ein Aufruf an die Könige, weise zu werden, sich zu unterweisen zu lassen und klug zu handeln. Dient dem Herrn mit Freuden, freut euch mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zürnend ihr umkommt auf dem Weg, denn gar leicht entbrennt sein Zorn und selig alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Worum geht's? Thema ist ein Weisheitspsalm. Worüber? Über das eine war das richtige Verhalten gegenüber die Tora. Und hier? Was ist das Thema? Ja. Hier geht es um diesen König und unser Verhalten zu ihm. Die einen haben sich falsch verhalten, die ersten Verse. Und dann kommt die Antwort Gottes drauf und dann und zum Schluss kommt ab Vers 10 kommt die Anweisung, wie man sich zu verhalten hat, diesem König gegenüber. Das ist das Thema. Also, wir können schreiben, eine Möglichkeit, ein Weisheitspsalm über das rechte Verhalten gegen den erwählten Gesalbten Jahwes. Und es ist sicher, dass die ersten drei Verse eine eigene Strophe bilden. Da sind sich auch alle einig. Also, die erste Strophe, Strophe A, diese Rebellion der Völker bzw. der Stämme, Volksstämme, das eine dürfte Heiden sein, das andere dürften Juden sein, sowie der Könige des Landes oder Erde, man weiß nicht, wie man das übersetzen soll, heißt es Erde oder Land, so oder so, gegen Jahweh und seinen Gesalbten. Der Aufstand der Völker, der Stämme und der Könige gegen Jahweh und seinen Gesalbten. Zuerst, was sie tun, Vers 1 und 2. Ihr tun oder ihr empören, ihr denken, ihr treten, ihr empören, ihr denken und ihr auftreten. Was sinnen sie, was empören sie sich, was sinnen sie und es treten an die Könige der Erde. Und auch noch ihre Rede. Lasst uns abstreifen ihre Fesseln. Ihr Tun und ihre Rede. Ihr Tun, Vers 1 und 2, das ist Empörung. Ihr Sinnen, ihr Denken, ihre Gesinnung. Und ihr Auftreten oder Antreten. Und dann ihre Rede in Vers 3. Lasst uns abstreifen ihre Fesseln. Zweite Strophe, Vers 4 bis 6. Ja, bitte.
Was mir aufgefallen ist, in der Bibel, die Psalme, die ich übersetzt habe, da achtest du auf die Zeit. Warum empörten sich und sammeln?
Ja.
Ja, und die anderen, ich habe bei Luther geschaut und bei Schlachter, sie sagen das in der Gegenwart aus. Ist das wichtig?
Nicht so arg wichtig, weil das ist ein Handeln in der Vergangenheit, das bis auf die Gegenwart andauert. Das ist ganz schwierig, die Zeit zu übersetzen ist hier ganz schwierig. Warum? Hier haben wir ja Poesie. Und wer Hebräisch lernt, weiß, dass in der hebräischen Poesie die Vergangenheitsform zu einer Gegenwartsform werden kann. Und da tun sich die Übersetzer schwer. Die sind ganz, der eine so, der andere so. Man kann sie vergleichen, die Übersetzungen. Wir haben uns deshalb gedacht, es ist Vergangenheit wohl hier, weil die Übersetzung ins Griechische im Neuen Testament ist auch Vergangenheit. Dort, wo das zitiert wird im Griechischen, in Apostelgeschichte 4, dort wird auch mit Vergangenheit übersetzt. Und dann haben wir gesagt, dann muss also wohl, wenn die das so aufgefasst haben als Vergangenheit, dann werden wir das auch so aufzufassen haben. So oder so, es ist nicht falsch, wenn hier Gegenwart steht. Also ist nur, wir kamen drauf wegen der neutestamentlichen Zitat. In dem Fall aber nicht so, weil sie haben sich empört und das hält ja noch an, bis in die Gegenwart, also bis zur Gegenwart des Sprechers jedenfalls. Oder? B, Strophe B ist also 4 bis 6, da haben wir die Antwort Gottes auf ihr Tun und auf ihr Reden. Sein Tun und sein Reden. Ja, was tut er und was sagt er? Nun, was tut er? Er lacht. Er lacht und dann fängt er zu spotten an. Also Gott, das ist natürlich ein Gerichtslachen. Das freut ihn nicht, so zu lachen. Das ist ein Lachen mit Schmerz. Er lacht, er spottet, weil er sagt, ihr meint, ihr seid so gescheit und so, ihr tut so sicher, da kann ich nur lachen drüber. Wenn ich auf den Plan trete, seid ihr nichts. Er sitzt. Er sitzt im Himmel, er lässt sich da gar nicht so draus bringen, er hat alles in der Hand, alles im Griff. Der ist nicht irritiert. Danke. Und er redet zu ihnen in seinem Grimm, hier haben wir es, es ist eben ein grimmiges Lachen, ja? Ein Zorn, ein Gerichtslachen. Er redet ihnen zu ihnen in seinem Grimm und in der Glut seines Zorns schreckt er sie. Und dann kommt dieser Vers 7 bis 9, das meine ich, ist wohl auch eine eigene Strophe, denn es ist hier spricht er von einer Kundgebung, wer ist der hier eigentlich spricht? Zuerst in Vers 6 ist es klar, Jahwe spricht und sagt, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berge. Aber dann spricht jemand, der sagt, ich gebe Bericht von einer Kundgebung. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich geboren. Hier spricht der Sohn, nicht mehr der Jahwe, hier spricht der Sohn dieses Jahwe, der König. In Vers 8 zitiert dieser Sohn den Jahwe, dass er zu ihm gesagt hat, bitte von mir und ich werde dir die Völker zum Erbe geben. Oder fordere von mir und ich werde dir die Völker zum Erbe geben und dir zum Besitz der Enden der Erde. Du wirst sie regieren mit eisernem Stab und zerbrechen wie Töpfergeschirr. Das heißt, der Gesalbte, der König spricht jetzt selber. Vers 6 spricht Gott, Jahwe. Vers 7 bis 9 ist die Rede des Königs und er zitiert in Vers 8 und Vers 9, dass Gott zu ihn doch aufgefordert hat, zu fordern, zu bitten. Dann wird Gott ihm die Völker zum Erbteil geben. Zur Erklärung noch in Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, bezieht sich zuerst einmal auf den irdischen Zion, das ist der Berg in Jerusalem, wo der König David regiert. Ganz klar, kann man gar nicht anders verstehen. Aber, wenn wir dann ins Neue Testament gehen und den Sohn Davids kennenlernen, merken wir, dass dieser Thron Davids, der immer auf dem irdischen Zion war, der wird gewechselt, der bekommt eine Ortsveränderung. Der Thron Davids, als der Messias, der letzte, wirkliche, wahre Messias, Jesus Christus kam, der hat sich auf den himmlischen Zion gesetzt, auf den himmlischen Thron Davids, also auf den himmlischen Thron zur Rechten Gottes. Und das ist der Thron Davids, kein anderer. Also, aber das wissen wir erst durch das Neue Testament. Also wenn wir jetzt nur beim Psalm bleiben, müssen wir natürlich an den irdischen Zion denken und an nichts anderes. Erst im Neuen Testament erfahren wir, dass hier eine Veränderung stattfindet, eine Verwandlung des Thrones und übrigens auch eine Verwandlung des Reiches. Das Reich wird von der Erde in den geistlichen Bereich verlegt. Der Herr Jesus hat ja sehr, sehr viel darüber gelehrt. Viel hat er sich Zeit genommen. Was war das Thema? Was war das größte, das meiste Thema, das er mit den Jüngern besprochen hat? Das Reich Gottes. Warum? Weil ihre Verständnis konnte ja fast nicht anders sein als irdisch. Das, wenn man die Psalmen liest, wenn man die Propheten liest, das geht gar nicht anders. Da steht nichts von einem himmlischen Königreich. Und jetzt kommt der Herr und erklärt ihnen, das Königreich ist anderer Art, als ihr euch vorstellt, weil es nämlich ein ewiges ist. Und wenn es ewig ist, muss es ja anderer Art sein. Ich meine, ein Königreich ist nicht von dieser Welt. Also, aber das ist Neues Testament. Wir sind ja jetzt im Alten Testament, also bleiben wir hier bei dem David. Der sitzt auf dem Zionsberg, der regiert, aber es ist natürlich hier schon mehr als David, denn David hat nicht alle Völker zum Erbe bekommen und nicht die Enden der Erde zum Erbe bekommen. Das heißt, auch schon hier ist ganz deutlich, das könnte man zwar meinen, dass man gedacht hat, ja, die haben sich das so vorgestellt, eines Tages wird der David, sein Königreich wird immer größer und die Söhne Davids, die Söhne des Königs Davids werden noch mehr erobern und der Salomo bekommt noch mehr und dann vielleicht noch jemand noch mehr. Ja, so haben sie sich das auch vorgestellt. Erst das Neue Testament gibt uns die Antwort. Der Gesalbte jetzt weist sich hier aus, jetzt spricht er, dieser Gesalbte, und er berichtet von einem Wort, das Jahwe an ihn gerichtet hatte. Jahwe sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Jahwes Wort an ihn bezüglich seiner Intronisation als König. Er weist sich aus, dass Jahwe zu ihm das gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Übrigens, das Wort Zeugen oder Gebären ist im Hebräischen exakt das gleiche Wort. Der Zusammenhang muss klar machen, was gemeint ist, ob hier Zeugen ist oder geboren. Hier ist geboren gemeint, denn es ist nicht die Zeit gemeint der Schwangerschaft, von zwischen Zeugung und Schwangerschaft, sondern hier ist die Zeit, wo das Kind schon da ist. Ja, das ist das Bild, das er hier gebraucht. Ja. Also muss es um Geburt, sich um eine Geburt handeln, nicht um eine Zeugung. Ich habe dich heute geboren, müsste man übersetzen. Geboren ist hier natürlich im Sinne des Königs. Er hat ihn als König geboren. Gott ist jetzt der Vater und der König ist der Sohn. Jahwes Wort an ihn bezüglich seiner Königsherrschaft, Vers 8 und Vers 9. Jahwe hatte ihn nämlich aufgefordert, komm, du darfst jetzt was fordern. Du, komm schon, fordere. Fordere alles, was du willst. Nicht bis zur Hälfte des Königreiches, das ganze Königreich werde ich dir geben. Ja? Der eine hat mal gesagt, bis zur Hälfte des Königreichs, alles werde ich dir geben. Nein, hier sagt er, alles werde ich dir geben, nicht bis zur Hälfte. Fordere von mir und ich werde dir die Völker geben zum Erbe, nämlich, dass er über sie regiere. Das ist sein Erbteil, ein riesengroßes Königreich, wo alle Völker untertan sein müssen, diesem König. Parallelstelle ist Sacharja 9, Vers 10, wenn jemand das vorlesen möchte oder könnte. Sacharja 9, Vers 10. Bis an, danke, seine Herrschaft wird reichen von einer Grenze, von einem Ende bis zum anderen, bis zum Ende der Erde, also die ganze Welt umspannend. Eine Universalherrschaft. Wird also aufgefordert, es wird ihm gesagt, sein Reich wird sich ausdehnen. Verheißung der Ausdehnung des Reiches, Vers 8, und Verheißung des Gerichts über die Völker, Vers 9. Vers 9 ist ein Gerichtswort. Er wird sie zertreten wie Töpfergeschirr, ist bezogen auf ihn als den Richter über die Völker. Das heißt, er wird die Feinde niederschlagen. Du wirst sie regieren mit eisernem Stabe. Der eiserne Stab, das ist der Stab, der nicht zerbrochen werden kann. Das heißt, dass er ewig regiert. Aber er ist auch hart, dieser Stab. Und wer sich nicht beugen will, wird von diesem Stab gebeugt, zerbrochen. wie Töpfergeschirr zerschlägt er sie. Wie er mit einem eisernen Stab mal ein Tongefäß zerschlägt, genauso zerschlägt er die Völker. Das bezieht sich auf die Vollendung des Reiches. Dann gibt es keine Feinde mehr, sozusagen. In seinem Reich sind alle untergeordnet. Das ist jetzt Vers 9 und dann noch die letzte Strophe, das wäre dann D, groß D, Verse 10 bis 12. Aufforderungen an die Könige als Antwort auf das Reden Gottes. Jetzt kommt also die praktische Anwendung, die Aufforderung, was sollen jetzt die Könige tun? Die Könige, die sich vorher so rebellisch benommen hatten, was sollen sie tun? Zuerst die Aufforderungen, Vers 10, Vers 11 und Vers 12a kommen lauter Aufforderungen. Also hier ist zuerst die eine Aufforderung, seid weise und lasst euch unterweisen als Einleitung. Hört mal her, bitte nehmt doch Vernunft an, lasst euch belehren, hört zu. Wisst ihr, was ihr tun sollt? Und jetzt kommt die Aufforderung. Dient Jahwe mit Furcht und jauchzt ihm zu mit Zittern. Und, also das ist jetzt Vers 11, dient Jahwe mit Furcht, jauchzt ihm zu mit Zittern. Freut euch, heißt sie einfach, oder jauchzt ihm zu, das ist so oder so. Ja. Freut euch im Sinne von ein fröhliches sich unterwerfen. Gott, du bist es, du bist der wahre König, Davidsohn, du Davidsohn, du bist es. Du bist der Gesalbte und dir wollen wir dienen. Da ist Freude dabei, aber es ist auch Zittern, weil man weiß, das ist nicht einfach so ein Kollege und ein Kumpel oder irgendwer, sondern das ist der Herr der Herrlichkeit. Das ist der Ewige, dem ewige Anbetung und ewige Autorität gebührt. Das ist nicht irgendwer. Zittern ist hier ein positives Zittern, nicht Angst. Das ist Furcht. Es gibt einen Unterschied, im Deutschen haben wir zwei Wörter, Furcht und Angst. Die Angst ist was Ungewisses, da ist Dunkelheit, da weiß man nicht, was einem geschieht. Und Furcht ist eine Haltung, der Unterordnung und dass man sich ausrichtet an den man fürchtet. Den kann man gleichzeitig lieben. Man liebt den man fürchtet. Gottes Furcht und Gottes Liebe geht zusammen. Und zum Schluss, das ist hier die dritte Aufforderung, unterwerft euch dem Sohn und entgeht so dem Zorngericht. Küsset den Sohn, ich habe schon gesagt, das ist dasselbe Wort wie in 1. Mose 41, Vers 40. Küsset den Josef, fügt euch ihm, huldigt ihm, werft euch nieder, werft euch huldigend ihm nieder und küsst ihm die Füße. Unterwerft euch dem Sohn also. Und auf diese Weise entgeht ihr dem Zorn. Also damit er nicht zürne und ihr dann umkommt auf dem Wege, denn gar leicht entbrennt sein Zorn. Und als Verheißung zum Schluss, ein Zuspruch, eine Verheißung, glückselig ist der bei ihm die Zuflucht nimmt, der sich bei ihm versteckt, verbirgt vor dem Zorngericht. Eine sehr, sehr schöne Einleitung in den Psalter. Ich habe ein bisschen jetzt überzogen die Zeit, aber ich konnte nicht abbrechen bei diesen herrlichen Worten. Wir werden jetzt eine Pause machen. Wir schließen wieder ab mit Gebet. Wenn einige von uns oder jemand von uns leitet im Gebet, stehen wir dazu auf. Wir haben jetzt noch ganz kurz etwas zur Struktur des Psalms 2 zu sagen, nachzutragen. Es ist, muss gerade schauen. Wir haben also vier Strophen in diesem Psalm, wenn wir ihn vor uns haben. Vers 1 bis 3, Vers 4 bis 6, Vers 7 bis 9, Vers 10 bis 12, ganz regelmäßig, viermal drei Verse, ganz regelmäßig. Und wir haben hier. Wenn man das hier so betrachtet, das ist sehr, sehr regelmäßig. Wir haben auch übrigens einen Zentrumsvers, der sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Der Zentrumsvers ist Vers 7. Und zwar wird er dadurch deutlich, dass man einfach die Zeilen zählt. Man hat hier 13 Zeilen vor dem Vers 7. 13 Zeilen nach dem Vers 7. Und was gibt 13 plus 13? Wieder die 26. Schon wieder die 26. Und Yahweh kommt hier zweimal, also in dem ersten Teil, in den 13 Versen vor dem Vers 7, kommt der Yahweh einmal vor, in den 13 Zeilen nach dem Vers 7 kommt der Yahweh einmal vor und in Vers 7, exakt in der Mitte, kommt Yahweh noch einmal vor. Also dieser Mittelvers 7 wird umrahmt von zweimal Yahweh und zwar doppelt genäht mit der 13er Zahl, die ist halt dann, der 26 ist also halbiert und mit den Worten selber. Und dann haben wir noch sogar ein Zentrumswort. Das ist zwar nicht exakt das wichtigste Wort, es heißt einfach nur, Yahweh sagte zu mir. Das, was er sagte, ich hätte Liebe gehabt, das wäre auch noch dabei. Oder du bist mein Sohn. Aber wir haben ja insgesamt 92 Wörter und 45 plus 2 plus 45, also wenn man jetzt die zwei mittleren nehmen würde, käme man gerade auf Yahweh sagte mir zu mir. Wenn man jetzt Yahweh, das sind fünf Wörter. Yahweh sagte zu mir, du bist mein Sohn. Das sind fünf Wörter im Hebräischen. Das kann man irgendwie nicht aufteilen. Höchstens das Du. Aber das passt auch nicht. Dann hätten wir 45 plus 1 plus 47. Das geht auch nicht. Also es geht nicht anders. Das heißt, wir belassen es dabei. Der Vers 7 muss das Zentrum sein. Einfach der Vers 7. Gut. Dann noch etwas, weil, wie man wieder vermuten kann, gibt es Entsprechungen zwischen vorne und hinten. Wenn wir hier vier Teile haben, A, B, B, A. A, B, B, A. Yahweh in Vers 2 und sein Gesalbter. Und Yahweh in Vers 11 und der Sohn in Vers 12. Die zwei stehen wieder zusammen. Yahweh und der Gesalbte in Vers 2 und Yahweh und sein Sohn in Vers 11 und 12. Die dominieren den ersten Teil A und den letzten Teil D oder A', wie wir das wollen. A, B, B'A' oder A, B, C, D. Also erster und letzter Teil sind von Yahweh und seinem Sohn bestimmt. Und dann in dem in der zweiten Strophe haben wir einen Hinweis auf den Grimm Yahwehs. Er redet zu ihnen in seinem Grimm, in der Glut seines Zornes schreckt er sie. Vers 5. Und in der dritten Strophe, Vers 9, du wirst sie regieren mit eisernem Stab und zerbrechen wie Töpfergeschirr, ist ein Hinweis auf den Zorn, auf das Zorngericht des Königs, der diejenigen Könige zerschlagen wird und ihre Völker, die sich nicht dem Gesalbten beugen. Und sogar noch etwas, hier rot dargestellt, in Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt Und Vers 9, du wirst regieren. Du wirst sie regieren, die Völker. Ja, regieren. Zweimal also Betonung von dem Königtum. Also insofern haben wir auch hier eine gewisse Entsprechung. Und das ist natürlich eine Hilfe zum Auswendiglernen, eine Hilfe, sich das zu merken. Ist einprägsam. Soweit. Ah ja, noch die Könige habe ich vergessen. Die Könige in Vers 2, Könige der Erde, Vers 2. Und in Vers 10, Könige, Richter der Erde. Und nun, ihr Könige, lasst euch unterweisen, Richter der Erde. Also hier wieder der Bezug, also kommt zurück auf diese Könige vom ersten Teil, kommt im letzten Teil zurück. Also auch eine ganz schöne, formelle Entsprechung zur Unterstreichung des Textes. Soweit der Aufbau des Psalms. Zwei. Jetzt kommen wir, jetzt gehen wir ein Stück zurück zu dem, wo wir gestern aufhörten. Wir hatten ja gesprochen über die Zahlen als Stilmittel. Wir hatten mehrere Stilmittel erwähnt, die der Dichter verwendet für diese Psalmen. Das eine war das Zentrum des Psalmes, dass es immer ein Zentrum gibt. Das zweite war, dass es einen Chiasmus gibt, A, B, C, C, B, A oder so etwas. Ja. Und das dritte war, dass er mit Zahlen spielt. Und zu diesen Zahlen habe ich hier noch einen Nachtrag über Psalm 121, den ich euch noch zeigen wollte. Psalm 121. Um auch wieder zu zeigen, wie schön auch hier das ist ein sehr regelmäßiger Psalm, jetzt hier haben wir ihn. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe ist von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt nicht zu, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, er schlummert nicht, noch schläft er, der Hüter Israels. Jahwe ist dein Hüter, Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Des Tages sticht die Sonne dich nicht und der Mond des Nachts. Jahwe behütet dich vor allem Übel, behütet deine Seele. Jahwe behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Hier haben wir zwei exakt gleich große und gleich aufgebaute Teile, wie das in ein paar anderen Psalmen auch noch der Fall ist. Psalm 6, Psalm 20, Psalm 79 ist es auch so. Sind exakt. Also wenn man die Wörter zählt, der erste Teil ist Vers 1 bis 4. Dort gibt es 27 Wörter, 4 Verse, 8 Zeilen. Und was auch interessant ist, ich habe ja gesprochen von diesen Teilern, diesen Versteiler. Da ist dieser Versteiler Atnach, der andere Versteiler kommt nicht vor, also ist hier der Versteiler Atnach der wichtige, der entscheidende. Und der Versteiler Atnach teilt jeden Vers in zwei Hälften. Hat sich jemand die Mühe gemacht, hat immer die Wörter gezählt, die vor dem Atnach vorkommen und die Wörter, die nach dem Atnach vorkommen. Und bei den 27, die sind aufgeteilt in 16 plus 11, in Vers 1 bis 4. Und in Vers 5 bis 8 auch 16 plus 11. Er hat das ganz bewusst, ganz regelmäßig gedichtet, dass das alles am Platz ist, alles gehört dorthin, alles muss regelmäßig schön sein, wie sich das für Gottes Wort gehört oder für schöne Dichtung gehört. Wir haben 4 Strophen, also jeder Teil wird in 2 Strophen eingeteilt und jede Strophe hat 2 Verse. Die erste Strophe hat 13 Wörter, Vers 1 und 2. Die zweite Strophe hat 14 Wörter, Vers 3 und 4. Die dritte Strophe, Vers 5 und 6, hat 13 Wörter. Und die vierte Strophe hat 14 Wörter. Also auch da hat es ganz regelmäßig 13, 14, 13, 14. Ja. Insgesamt haben wir 54 Wörter in diesem Psalm. Und interessant ist, dass das Wort, das so oft vorkommt, der Hüter, er behütet dich, 6-mal, dieses Wort hat den Zahlenwert 54. Also das Schlüsselwort des Psalms hat er in Form von Wörtern, die er verwendet, gleich verstärkt. Ja. Hüten und Hüter, dasselbe Wort, im Hebräischen gleicher Zahlenwert, Hüten und Hüter, hat den Zahlenwert von 54. Im Zentrum steht der Vers 4 und der Vers 5. Man kann das im Hebräischen, sieht das so aus, wenn ich das vielleicht noch zeigen darf. Hier kann man es auch gleich zählen, oder? Hier könnt ihr gerade mitzählen. Der erste Vers 4 plus 3. Der zweite Vers 3 plus 3. Der dritte Vers 4 plus 3. Der vierte Vers 5 plus 2. Der fünfte Vers 2 plus 5. Der sechste Vers 4 plus 2. Da hat er 6, ja. Dann der siebte wieder 4 plus 3 und dann wieder 4 plus 3, oder? Habe ich es richtig gezählt? 4 plus 3, 4 plus 3. Da stimmt irgendwas nicht. Moment mal. Dritte Strophe ist Vers 5 und 6, sind 13 Wörter. Doch, stimmt. Sind 14 Wörter. Stimmt genau. 14 Wörter in Vers 7 und 8. 14 Wörter in Vers 3 und 4, 13 Wörter in 1 und 2, 13 Wörter in 5 und 6. Doch, stimmt. Und das Zentrum, die gelben Verse, die vier Zentrumszeilen, die bilden einen Chiasmus. Das heißt, die sind in der Anzahl der Wörter 5, 2, 2, 5. Sehr interessant, oder? 5, 2 gibt 7 und 2, 5 gibt 7. Und das hat er, da hat eine, hat er, die, nicht 3 plus 4, sondern da hat er 5 plus 2 jeweils. Also auch das sieht man wieder, ganz bewusste Komposition. Natürlich fragt man sich, wie kommt er auf das alles? Das hat er sich nicht vorher überlegt. Da hat er hat einmal gedichtet und dann hat er noch geschaut und dann hat er gesehen, ja, das kann man jetzt so und so noch, da hat er ein paar Wörter noch umgestellt und dann hat er dieses Muster, ja. Er könnte ja auch ein anderes Muster machen. Er könnte ja auch 6 plus 1 haben in der Mitte und 1 plus 6. Ja? Oder 3 plus 4 und 4 plus 3. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat hier 5 plus 2 und 2 plus 5. Weil es auch besser passt. Also weil es ihm für den Inhalt besser passt. Also so zurück zu... wir haben also dann hier diese Zentrumsverse ist 4 und 5. Und schauen wir den Inhalt. Siehe, er schlummert nicht, noch schläft er, der Hüter Israels. Jahwe ist dein Hüter. Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Die zentralen Verse. Diese zentralen Verse 4 und 5 bilden 14 Wörter, zweimal die 7. Und was interessant ist, ist noch etwas, nimmt man jetzt die 14 Wörter von der Mitte und zählt sie mit dem ersten Teil, kommt man auf 20 plus 14, gibt 34, nimmt man die mittleren Wörter und zählt sie mit dem zweiten Teil, dann kommt man auf 14 plus 20, gibt auch 34. 34 ist zweimal die 17. Ist das Zufall? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Die 17er hat er da auch noch eingewebt, sozusagen. Die 14 Zentrumswörter, der Vers 4 und Vers 5 sind 14 Zentrumswörter, die bestehen insgesamt aus 49 Buchstaben. 7 mal 7. Yahweh kommt fünfmal vor und wenn man noch den Parallelpsalm, der Psalm, der ja inhaltlich zusammengehört mit dem inhaltlich, nur inhaltlich, zusammengehört mit Psalm 121, dem Psalm 120, wenn man den noch dazu nehmen würde, dann hätte man siebenmal Yahweh im Psalm 120 und Psalm 121. Das ist nur ein Nebengedanke. Aber für uns wichtig ist der Inhalt natürlich, nicht die Form. Aber die Form ist schön und sie unterstreicht den Inhalt. Nämlich, dass der Herr nicht schläft, dass er behütet. Und wenn man behütet, dann hat man alles in Ordnung, oder? Wenn man aufpasst. Da hat man kein Durcheinander. Deshalb darf der Psalm auch nicht ein Durcheinander sein. Er muss auch mit Worten geordnet sein. Der schläft nicht, das ist ein fleißiger Herr. Der lässt nicht alles zu Unordnung kommen, ja. Der passt auf die Seinen. Das war ein Nachtrag zu den Zahlen. Wir kommen zurück zu den Stilmitteln und wir haben ja noch Stilmittel da und das sind die Parallelismen. Parallelismus in den Psalmen. Wir sind immer noch beim Aufbau der einzelnen Psalmen. Parallelismus der Psalmen. Was ist ein Parallelismus? Nun, wir haben ja ganz viele Zweizeiler. In den Psalmen ein Vers, zwei Zeilen. Und diese stehen oft parallel zueinander. Da haben wir zum Beispiel den synonymen Parallelismus. Das heißt, ein gleicher oder ähnlicher Gedanke kommt in der zweiten Zeile vor, so wie die erste Zeile. Ein Beispiel, Psalm 51, Vers 4. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und von meiner Sünde reinige mich. Die erste Aussage ist, wasche mich völlig. Die zweite Aussage ist, reinige mich. Nun, waschen und reinigen ist eigentlich synonym. Und Ungerechtigkeit und Sünde ist eigentlich synonym. Ja? Von meiner Ungerechtigkeit und von meiner Sünde. Also hier haben wir einen gleichen Gedanken zweimal ausgedrückt mit verschiedenen Wörtern. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und von meiner Sünde reinige mich. Hinzu kommt, dass das noch dazu chiastisch aufgebaut ist. Das heißt A, B, B, A. Zuerst das Verb, dann das Hauptwort, wasche mich von der Ungerechtigkeit, dann zuerst das Hauptwort und dann das Verb. A, B, B, A. Das ist auch ganz typisch bei Parallelismen, dass der ähnliche Gedanke in der zweiten Zeile gerade umgestellt ist, also sodass hier in der Mitte steht Ungerechtigkeit und Sünde und links und rechts außen steht dann wasche mich und reinige mich. Das heißt, das, was zuerst gesagt wird und was zuletzt nachklingt, das ist wichtiger als das, was in der Mitte ist in dem Fall, oder? Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit, von meiner Sünde, reinige mich. Das will er betonen in dem Fall. Wasche mich, reinige mich. Das ist ein ganz normaler, synonymer Parallelismus. Den hat man übrigens nicht nur in den Psalmen, den gibt es auch bei den Propheten. Immer wieder kommen solche Gedanken. Zum Beispiel in Jesaja 1, Vers 3. Da haben wir, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Der Ochse kennt seinen Besitzer, ist synonym oder ähnlich zu der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Das Wort kennt hat er nicht wiederholt. Er hätte es noch wiederholen können, hat er aber nicht für nötig gefunden. Aber der Ochse und der Besitzer und der Esel und der Herr, das ist fast synonym. Ja. Der Ochse ist das Haustier und der Esel ist auch das Haustier und der Besitzer und der Herr ist dasselbe. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Dann der nächste Halbvers. Israel hat keine Erkenntnis und mein Volk hat kein Verständnis. Jetzt kommt das war das Bild. Vers 3a war das Bild, jetzt kommt der Klartext. Der Ochse ist nämlich Israel. Und jetzt wird, genauso wie der Ochse seinen Besitzer kennt und der Esel, oder genauso wie es gerade nicht so wie der Ochse seinen Besitzer kennt und den Esel die Krippe seines Herrn kennt, so hat Israel keine Erkenntnis und das Volk, mein Volk, kein Verständnis. Also die zweite Zeile ist wieder ein synonymer Parallelismus und diese beiden werden im Gegensatz zueinander gesetzt. Wir haben also hier einen Vers in Jesaja 1, Vers 3 von zwei synonymen Parallelismen, 3a und 3b, dann 3c und 3d. Aber diese 3ab und 3cd stehen einander konträr gegenüber, sind gegensätzlich. Das ist Poesie, Geschwister. Das ist ganz typisch hebräische Poesie. Das hilft uns natürlich auch in der Auslegung, oder? Jetzt wissen wir, Israel und mein Volk, das ist wirklich das Gleiche. Und hat keine Erkenntnis und hat kein Verständnis, heißt auch das Gleiche. ist natürlich nicht schwer für uns, aber es kann in manchen Fällen kann es eine Hilfe sein, wenn man irgendeinen Text hat, der ein bisschen schwieriger wird. Ja. Da kann es eine Hilfe sein, wenn man dran denkt, das ist ein Parallelismus, selbe Aussage. Zweitens, der gegensätzliche Parallelismus. Beispiel haben wir gerade jetzt gehabt im Psalm 1, Vers 6. Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Ehrfurchtslosen vergeht. Jahwe kennt, liebend und bewahrt den Weg und behütet den Weg. Und er ist dieser Weg, das ist der gute Weg, da werden sie bleiben. Aber der Weg der anderen, der Weg der Ehrfurchtslosen vergeht. Ein Gegensatz. Und auch hier wieder chiastisch aufgebaut. A, B, B, A. Das Wort Weg ist in Vers 6a hinten und das Wort Weg ist in Vers 6b vorne. Und Jahwe kennt ist vorne und die Ehrfurchtslosen vergehen ist hinten. Auch da wieder chiastisch, gerade nebenbei noch. Ganz typisch. Der gegensätzliche Parallelismus. Zweites Beispiel, Psalm 20, Vers 8. Diese denken an Wagen und jene an Rosse, aber wir denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Wagen und Rosse, diese, jene, das ist im einen Teil, A, Vers 8a, Vers 8b, wir im Gegensatz zu diese und jene, wir, das Denken ist hier, wir denken an den Namen des Herrn. Der Name des Herrn ist im Gegensatz zu Wagen und Rosse. Sie sind beschäftigt mit irdischen Dingen, mit starke Kriegsgeräte, womit sie Krieg führen. Aber wir haben den Herrn, den Namen des Herrn, das heißt das Wesen des Herrn, unseres Gottes. Die Person des Herrn, unseres Gottes. Sie haben irgendwelche Dinger, worauf sie vertrauen. Wir haben eine Person, auf die wir vertrauen, und zwar die beste Person des Universums. Gegensatz, gegensätzlicher Parallelismus. Drittens, der sogenannte synthetische Parallelismus, was ist gemeint? Das ist ein ergänzender, Sie können ruhig auch schreiben, ergänzender Parallelismus, wenn das Wort so fremd klingt. Ein ergänzender Parallelismus. Der Gedanke der ersten Zeile wird in der zweiten ergänzt. Ein Zusatz. Synthesis. Syn heißt zusammen mit, also mit, und Thesis heißt Satz. Ein Satz, der mit dem ersten Satz noch hinzugefügt wird. Eine Ergänzung. Psalm 104, Vers 5. Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewiglich. Er hat die Erde gegründet, ist der Grundgedanke. Auf Grundfesten gegründet. Und jetzt kommt ein Zusatzgedanke. Wenn sie gegründet ist, wird sie, die Erde, nicht wanken, und zwar in Ewigkeit nicht. Also ein Zusatz, der das verständlich macht, was er meint mit gegründet auf Fundamenten. Wenn er sagt, dass die Erde auf Fundamenten steht, auf ganz festen Fundamenten gegründet ist, dann wird damit ausgedrückt, dass sie bleibt und dass sie nicht wanken wird, immer und ewiglich. Oder es kann auch noch bedeuten, dass die zweite Zeile die erste begründet. Also nicht nur Ergänzung, sondern auch begründet. Hier das Beispiel. Dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade oder Güte währet ewiglich. Dankt dem Herrn, denn er ist gut, ist die Grundaussage. Also denn er ist gut. Und jetzt wird dieses denn er ist gut, wird ergänzt mit denn seine Gnade währet ewiglich. Und das ist noch mehr. Da wird noch etwas hinzugefügt. Also, dass er gut ist, ist das eine, aber dass seine Gnade ewig währt, das gehört zwar zur Güte Gottes, zu dem Guten Gottes, aber es ist noch mehr ausgesagt, nämlich, dass es ewig währt. Dass es Gnade ist, ist gut, aber dass es ewig währt, wird hinzugefügt. Dank dem Herrn, denn er ist gut, und diese Gnade, diese Güte, die er zu uns hat, die währt ewiglich. Besser ist übrigens Güte als Gnade, weil das Wort Gnade heißt Chesed und das Wort Güte heißt eigentlich Chesed und das wird hier verwendet. Und das Wort Gnade wäre Chen, Johanan. Jahwe ist gnädig, Chen ist Gnade. Und hier wird Chesed, das heißt eigentlich Huld oder Freundlichkeit oder Güte. Aber die Übersetzungen sind sich oft nicht einig. Die einen übersetzen Güte, die anderen Gnade. Wir haben uns entschieden für die dritte Auflage mit Güte. In der zweiten Auflage stand überall Gnade. Steht jetzt überall Gnade. Nur nebenbei. Also das war jetzt der synthetische Parallelismus. Ergänzend. Viertens. Kann ich die nächste Folie? Ja. Steigerung. Der sich steigernde Parallelismus. Das heißt, die zweite Zeile fügt was Neues hinzu, das jetzt eine Steigerung gibt. Es ist nicht nur eine Ergänzung im Sinne, dass es gleichbedeutende Ergänzung, sondern es ist etwas, ein Stück mehr hinzugesagt. Psalm 145, Vers 18 zum Beispiel. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Und dieses allen, die ihn anrufen, wird jetzt wiederholt, aber noch ein Wort hinzugefügt. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Also hier eine Steigerung. Das Wort in Wahrheit wird einfach hinzugefügt, der ganze Satz nochmal gesagt. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Steigender Parallelismus. Kommt auch oft vor. Zweite Zeile fügt ein neues Wort hinzu zu dem gleichen Satz, der Halbsatz, der gesagt wird vorhin. Und zum Schluss, fünftens, da geht es jetzt um Transformierung, das heißt Übertragung, der Parallelismus mit Übertragung, der transformierte Parallelismus, so sagen die Wissenschaftler, heißt das. Die eine Zeile ist wörtlich zu verstehen, die andere ist im übertragenen Sinn zu verstehen. In dem Fall von Psalm 42, Vers 2, haben wir zuerst die wörtliche, oder wie soll ich sagen? Ja, stimmt. Zuerst die wörtliche, ein Satz, der wörtlich zu verstehen ist. Die Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. Also sie hat Durst. Sie lechzt nach Wasserbächen. Und jetzt kommt die Übertragung. So wie die Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Nun, eine Seele kann ja nicht Durst haben. Aber das ist im übertragenen Sinne. Ja? Die Seele lechzt nach Gott. Also der erste Teil erklärt das Lechzen der Seele. Das Lechzen der Hirschkuh erklärt das Lechzen der Seele. Das Bild wird also ausgedeutet. Anderes Beispiel, Jesaja 46, Vers 11. Ich, der ich einen Raubvogel rufe vom Osten her, aus dem fernen Land, den Mann meines Ratschlusses. Gott ruft einen Raubvogel vom Osten her. Nun, die Raubvögel kamen da irgendwo aus dem Osten und haben sich dann gestürzt auf die Kadaver. Osten ist es heiß. Das ist das Wortwörtliche, der Raubvogel aus dem Osten. Und jetzt kommt die Übertragung. Ich rufe aus dem fernen Land den Mann meines Ratschlusses. Der Mann des Ratschlusses kommt also wie ein Raubvogel. Oder umgekehrt. Ja, na stimmt schon. Der Mann des Ratschlusses, das heißt, das ist der Mann, den Gott verwenden wird als Gerichtsrute für das Volk. Er kommt von, auch vom Osten, in dem Fall aus dem fernen Land, sagt er. So wie der Raubvogel aus dem Osten kommt ein Mann aus fernem Land, in dem Fall war das, der, so viel ich weiß, der Nebukadnezar, auf dem das bezogen ist. Der aus Babylon, Babylon war im Osten von Israel gelegen. Und er kommt wie, und sein Kommen, er ist wie ein Gerichts, wie einer, der sich stürzt auf den Kadaver Israel. Transformierte, also übertragen. Es wird was übertragen. Vom Bild in Klartext oder vom Klartext ins Bild. Das ist, ja, ich habe zufällig noch eben aus Propheten, um zu zeigen, dass auch die Propheten das verwenden. Ja, warum? Die Propheten haben ja auch sehr viel in poetische Sprache gesprochen. Vor allem, wenn es um die Zukunft geht. Wenn die Propheten über die Zukunft gesprochen haben, werden sie ganz poetisch, ganz bildhaft und ganz, auch sogar die Form, auch in der Form, wie sie sprechen. Also da verwenden sie dann nicht einfach normale Prosa-Rede, sondern dann kommt auch Chiasmus dazu. Hier ist ein Chiasmus übrigens. Psalm 46, Vers 11, hier ist ein Chiasmus. Der Raubvogel ist A, Osten ist B, fernes Land ist B, der Mann ist A. Also auch da wieder A, B, B, A. Da hat er sogar diesen Parallelismus chiastisch angewandt. Das heißt, die Propheten haben auch sehr, sehr poetisch, an vielen Stellen, nicht immer, aber sehr vielen Stellen poetisch gesprochen. Und das ist gerade wichtig auch in der Eschatologie übrigens, in der Lehre über die Endzeit, wenn man die Propheten liest und wenn man weiß, der Prophetie ist oft Poesie, dann wird man merken, dass man nicht alles eins zu eins übernehmen darf. Ja, da ist oft bildhafte Sprache im Spiel. Zum Beispiel das Friedensreich, wo der Löwe, der liegt neben, der Knabe spielt am Loch der Otter und der Löwe mit dem Lamm zusammen, ja. Es ist natürlich ein schönes Bild von Frieden. Das waren jetzt die Parallelismen. Sind dazu Fragen? Dann kommen wir noch zu weiteren Dichtern. Immer noch, wir sind immer noch bei den Stilmitteln. Weitere dichterische Ausdrucksweisen. Erstens der Vergleich. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das ist ein Vergleich. Der Gerechte oder der Mann, der seine Lust hat am Wort des Herrn, ist wie ein Baum. Das Wie deutet einen Vergleich an. Das verstehen wir auch sehr ein. Da gibt es auch keine Probleme in der Auslegung. Beim zweiten gibt es dann schon Probleme. Das zweite ist das Metapher. Das Metapher ist ein Bild. Metapher, ich aber bin ein Wurm, sagt der Beter in Psalm 22. Da steht nicht, ich bin wie ein Wurm. Nein, ich bin ein Wurm. Aber er ist kein Wurm, er ist ein Mensch. Aber er sagt es, ich bin ein Wurm. Das heißt, er spricht hier in Metaphern. Das machen wir ja auch. Wir sagen, wir waren den ganzen Tag an den Stuhl gefesselt. Der hat uns nie aufstehen lassen, der Lehrer. Ich bin ein Wurm. Jahwe ist Sonne und Schild. Nun, Jahwe ist nicht Sonne und Jahwe ist nicht Schild. Aber Jahwe ist Sonne und Schild in Metapher. Das bedeutet also, ich muss mir Gedanken machen, was wird denn hier ausgesagt? Die Sonne gibt Leben und wärmt und ist die Quelle für Leben überhaupt, ja, auf der Erde. Und für Vitamin D und was es noch alles gibt. Also, und so ist Gott meine Lebensquelle und Wärme und der Lebensschaffende. Und er ist Schild. Der Schild, der sonst beschützt vor den Pfeilen, der ist Yahweh. Das nächste ist ganz wichtig, drittens, das ist die Übertreibung. Das haben wir oft, das sogar der Herr Jesus hat das verwendet. Und manche Christen haben Schwierigkeiten, weil sie hier nicht verstehen, dass der Herr Jesus mit einer Hyperbel, mit einer Übertreibung spricht. Hyperbel ist das Fremdwort davon. Beispiel, jede Nacht schwemme ich mein Bett, zur Tränenflut mache ich mein Lager. Stellen Sie sich das bitte mal wörtlich vor. Der geht unter in seinem Zimmer. Ja. Zur Tränenflut mache ich mein Lager. Psalm 6, Vers 7. Üblicherweise hat man, wenn man im Leben so spricht, dann weiß jeder, das ist so krass überzogen, das ist ein Bildwort. Ja? Das ist eben eine Übertreibung. Aber weil manchmal hat man Schwierigkeiten in der Bibel, weil man nicht versteht, hier ist eine Übertreibung. Ja? Wenn der Herr sagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, dann reiß es aus. Jetzt möchte ich fragen, hilft denn das wirklich? Wenn mich das Auge zur Sünde verleitet und ich reiße es aus, ja, dann bin ich blind, dann werde ich nicht mehr über das Auge verleitet. Also über das zweite, dann reiße ich das auch noch aus, ja, da habe ich keine mehr. Ja, aber meint der Herr das buchstäblich, tatsächlich so? Er meint, so ernst ist es mit der Sünde. Sei so radikal und geh weg von jedem irgendwie, was dich zur Sünde verführen könnte und entferne es aus deinem Leben, was dich zur Sünde verführt. Ja.
Jetzt gibt es doch Menschen, die immer maßlos übertreiben.
Maßlos.
Also jetzt, das ist jetzt eine ketzerische Frage. Eine gewisse Übertreibung, ist das dann im Bereich des Normalen?
Wenn die Übertreibung so deutlich ist, dass man merkt, das kann er gar nicht so meinen, dann ist es ja offensichtlich, dann ist es ja ein stilistisches Mittel. Wenn es aber eine Übertreibung ist, wo man nicht weiß, ja, hat es jetzt, war der Fisch so groß oder war der Fisch nur so groß, ja, das ist, wenn er sagen würde, also, ja, hat jemand ein Beispiel, ein gutes Beispiel, was wir heute so, wie wir selber so in der Redensart.
Ich habe stundenlang auf dich gewartet.
Ja, richtig. Ich habe stundenlang auf dich gewartet. Tausendmal gesagt. Ja.
Wir müssen uns darüber keine Gedanken machen, weil es einfach ja. Ja.
Der sündigt pausenlos. Steht nämlich in 2. Petrus, oder? Pausenlos bei der Sünde. Das ist eine Übertreibung, die Petrus selber verwendet. Ja, das ist so offensichtlich übertrieben, das geht gar nicht. Ja. Irgendwann muss er nämlich schlafen dazwischen. Allerdings heißt das jetzt nicht, dass wir mit der Wahrheit nicht exakt umgehen sollten oder dass das erlaubt wäre, es nicht ernst zu nehmen mit der Wahrheit. Das ist nicht, das darf nicht sein. Wenn ich einen anderen Eindruck ermittle durch das, was ich sage, das ist Lüge. Verstehst du? Ja, und das ist gemeint. Unsere Rede muss ja, ja ist ja und nein ist nein. Das heißt, ich darf nicht irgendwas anderes, ich darf nicht zweideutig oder so halb vielleicht und irgendwie und also das so sich windend. Es ist nicht klare Rede. Wir müssen klare Rede von uns geben. Aber wenn ich sage, die sind pausenlos bei der Sünde, dann ist es eine klare Rede. Das ist nicht ja, ja, ja oder nein, nein. Sondern das ist einfach so ein sehr krass ausgedrückt und jeder weiß, was gemeint ist. In dem Sinne. Dann jetzt gehen wir zurück zur Struktur des Psalters. Wir haben hier also, was wir jetzt machen, nein, wir machen jetzt Pause. Wir haben noch eine Stunde, oder? Machen wir jetzt eine kurze Pause und dann gehen wir noch, möchte ich noch etwas zeigen über die Struktur des Psalters. Wir fliegen jetzt über den ganzen Psalter drüber in einer Stunde. Nächste Stunde. Gut. Dann beten wir noch jemand kurz. 5 Bücher in den Psalmen. Und die Frage ist jetzt, wie verhalten sich die 5 Bücher? Warum denn überhaupt eigentlich 5 Bücher? Nun, ganz sicher ist der Grund der, dass wir in der Tora, im Gesetzbuch des Mose, 5 Bücher haben. Und man könnte ja dann schon fast sprechen von, dass das Psalmbuch gilt wie 5 Bücher der Bibel. Das würde bedeuten, dass wir, wie viele Bücher haben wir denn in der Bibel? Bitte? 66. Wie viel hätten wir, wenn wir jedes Buch zählen würden von den Psalmen als einzelnes? 70. Das ist eine interessante Zahl, oder? Die 7. 10 mal die 7. Ja. Also, das würde man sich leichter merken, jedenfalls. Wir haben 5 Bücher. Und wie verhalten sie sich zueinander? Manche Ausleger meinen, die 5 Bücher verhalten sich so wie die 5 Gesetzbücher Mose. Und sie sagen, dass so wie das erste Buch der Psalmen, so ist es, das ist so wie die Genesis und das zweite ist wie die Exodus, dritte ist wie Levitikus, vierte ist wie Numeri, fünfte ist wie Deuteronomium. Aber ich habe meine Mühe damit, ehrlich gesagt, oder offen gesagt. Denn man kommt in große Schwierigkeiten. Man sagt meistens, ja, im Buch 3 ist das Heiligtum. Sage ich, ja, Moment, das Heiligtum ist eigentlich in Exodus, nicht in Levitikus. Und außerdem kommt das Heiligtum in dem Buch der Psalmen auch in anderen Stellen vor, nicht nur im Buch 3. Und nur weil der Psalm 106 von der Geschichte Israels spricht, von der Wüstenwanderung, muss man deshalb nicht gerade sagen, das vierte Buch ist jetzt das Buch der Wüstenwanderung. Es gibt viele andere Dinge im vierten Buch, die nicht über die Wüstenwanderung sprechen. Also das ist sehr künstlich und sehr künstlich eingeprägt oder aufgedrückt. Das kann es nicht sein. Versuchen wir aus dem Text selber ein bisschen hervorzugehen. Ich hatte einem Mann gehört vor etwa 15 Jahren in Basel, der hieß Dr. Korevar, und er hatte eine Woche mit uns über die Psalmen gemacht. Eigentlich war es nur eine Auslegung vom Psalm 82, aber er hat uns vom Psalm 82 ausgehend einige Gedanken gesagt zum dritten Psalmbuch, und dann hat er uns einige so schöne Dinge gesagt über das ganze Psalmbuch, und ich habe mitgeschrieben, dass meine Hände schmerzten, und da waren Studenten dabei, die saßen und haben da unter der Bank irgendwas anderes gelesen. Und ich dachte mir, Mensch, seid ihr töricht. Euch entgeht das Wichtigste. Hier ist jemand, der uns Einblick gibt in Gottes herrliches Wort. Das waren so schöne Gedanken. Ich war so begeistert und ich konnte nicht verstehen, warum manche Studenten das überhaupt nichts. Die haben gar nicht gemerkt, worum es hier geht. Und einiges von dem möchte ich hier weitergeben. Buch 1, haben wir ja schon gesagt, beginnt mit einem Doppelselig, Psalm 1 und Psalm 2. Das hatten wir schon aufgeschrieben. Und es endet mit einem Doppelselig, Psalm 41. Der erste Vers endet mit selig, und sogar noch der vorletzte Psalm, Psalm 40, Vers 5, hat auch ein selig drinnen. Nun, das muss nichts Besonderes bedeuten, aber sicher ist, der erste Vers und der Beginn des Psalms 41, dass er mit selig beginnt. Das ist schon von einer gewissen Bedeutung. Aber was wichtiger ist, ist Psalm 3. Psalm 3 beginnt so krass und so schockierend, dass man sich fragt, wieso, was ist denn überhaupt los? Psalm 3 lesen wir ein Psalm von David, als er vor Absalom, seinem Sohn, floh. Jahwe, wie zahlreich sind meine Bedränger geworden. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Was ist denn mit dem König los? Der eigene Sohn des Königs, Absalom, rebelliert und vertreibt den König vom Thron. Der König flieht barfuß vor seinem Sohn. Viele sind es, die ihn bedrängen. Alle sagen, er hat keine Chance mehr, keine Rettung mehr, keine Hilfe für diesen David. Das Königtum Davids ist von außen her bedroht. Das steht in großem Kontrast zu dem, was in Psalm 2 gesagt wurde. Psalm 2 begann mit dem herrlichen, mit der herrlichen Inthronisation dieses Königs David, zu dem Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich zum König gemacht, heute habe ich dich geboren als König. Nun, wir wissen, dass es hier natürlich dann noch weitergeht auf einen weiteren Davidssohn, der viel größer ist als David. Aber in erster Linie, zuerst einmal geht es um David im Psalm 2. Er war der Gesalbte, der eingesetzt wurde auf Gottes heiligem Zionsberg. Und da wurde gesagt in Vers 12, dass dieser Sohn zu küssen ist, dass er zu huldigen ist, dass man sich bei ihm bergen soll. Und wer Zuflucht nimmt bei diesem Sohn, der ist gerettet vor dem Zorn des Königs. Wir waren so hoch oben in unseren Gedanken, und man kam schon in die Gedanken an das Ende, an ein Königreich, wo das bis ans Ende der Erde reicht, und der König regiert mit eisernem Stabe, und man merkt, es geht über David hinaus. Und jetzt im Psalm 3, dieser schreckliche Schock, der Tiefpunkt des davidischen Königtums. Und dann lesen wir in den Psalmen, im Psalmbuch 1, nacheinander von David, von David, von David, von David, lauter Psalme von David. Und es endet mit Psalm 41, mit einer großen Not. Dazwischen gibt es natürlich jetzt viele Psalme, wo wir Klagepsalme haben. Wir haben schon festgestellt, sehr viele von diesen Psalmen in dem ersten Buch sind Klagepsalmen. Viele drücken ein Gebet, viele sind Gebete um Befreiung, drücken den Glauben aus des Beters, des Königs David, der glaubt, dass Gott ihn befreien wird. Ein einziger Psalm, in Psalm 18, wir kommen auf einen Höhepunkt, da berichtet er von der Befreiung des Herrn, wie der Herr ihn befreit hat von seinen Feinden. Aber dann lesen wir wieder von Bedrückung und von Elend, und das endet mit ganz großer Not im Psalm 41. Psalm 41 ist nicht besser als Psalm 3. Wir sind immer noch am gleichen Punkt. Psalm 41, Vers 1. Ein Psalm von David: Selig ist, der Acht hat auf den Geringen. Am Tage des Übels lässt Jahwe ihn entrinnen. Jahwe bewahrt ihn und hält ihn am Leben. Ein Seliger ist er auf Erden oder im Lande. Und du gibst ihm nicht preis der Gier seiner Feinde. Jahwe wird ihn stützen am Siechbett. Sein ganzes Lager wandelst du um, wenn er krank ist. Es geht um den König. Der Geringe ist der König. Der Geringe, der aber sein Vertrauen auf Jahwe setzt, der ihn bewahren wird und auch ihn nicht der Gier seiner Feinde preisgeben wird. Ich, der König, ja, ich sage, Jahwe, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn an dir habe ich gesündigt. Meine Feinde wünschen mir Böses. Wann wird er sterben und sein Name vergehen? Und wenn einer kommt, mich zu sehen, redet er Falschheit. Sein Herz sammelt sich Übles. Er geht nach draußen und er redet es weiter. Vereint tuscheln alle meine Hasser gegen mich. Gegen mich ersinnen sie Böses. Ein heilloses Übel ist über ihn ausgegossen. Und der da liegt, der steht nicht wieder auf. Selbst der Mann meiner Freundschaft, auf dem ich vertraute, der mein Brot isst, hat die Ferse gegen mich aufgehoben. Von wem spricht der König David? Wer war der Vertraute des Königs, der seine Verse gegen den König aufgehoben hat. Ein hinterlistiger Verräter des Königs. Sein engster Vertrauensmann. Wer war der engste Vertrauensmann des Königs? Bitte? Ja, Ahitophel. Ahitophel war dieser Vertrauensmann. Wenn der König sich berät, wenn er irgendwas, dann berät er sich mit seinem Freund über seine Pläne. Spricht mit diesem Ahitophel. Und dann kommt der Absalom und vertreibt den König. Der König muss fliehen. Was macht der Ahitophel? Was hat er getan? Der Ahitophel ging zu Absalom und blieb auf der Seite von Absalom. Der andere, der hat David geholfen, aber der Ahitophel nicht. Ahitophel wurde der Ratgeber des Absalom. Er hat sich gedacht, der Ahitophel, jetzt ging es mir gut bei David am Thron und jetzt kommt der nächste König, jetzt bleibe ich gerade beim Absalom, habe ich auch einen guten Platz im neuen Königreich des Absaloms und ist der Vertraute des Absalom. Der Verräter, der hier übrigens dieser Vers ist, aber das ist der Vers, den der Herr Jesus verwendet in Johannes 13, wenn er von Judas spricht. Einer aus dem vertrautsten, engsten Kreis verrät den Sohn Davids. Das ist sehr passend auf Judas. Aber es war ursprünglich Ahitophel hier. Das heißt, wir sind immer noch in der gleichen Situation. Psalm 3, die Situation von Absalom, der den König verfolgt. Psalm 41, immer noch die gleiche Situation. Es geht immer um die gleiche Sache. Das Königtum liegt am Boden. Große Not. Davids Königtum wird von innen her bedroht durch den Ratgeber Ahitophel, der jetzt dem Absalom einen guten Rat gibt gegen den König. Zum Glück hat der König David noch diesen Huschai, der dann auch kam, aber der kam, um dem Ahitophel gegen den Ahitophel zu sprechen. Und wie endet Ahitophel? Er erhängt sich, genau gleich wie Judas. Passt ja sehr gut zusammen hier alles. Aber dennoch, wir sind hier auf dem Punkt, wo der König gerade verworfen ist und der König verraten wird. Das Königtum Davids, von dem in der Einleitung so schön geredet war und es war alles so herrlich, ein herrlicher Ausblick auf das Ziel, beginnt so schrecklich, so tief. Und die Psalmen, wenn wir sie lesen, sie tragen dieses Gepräge. Sie sind nicht alle aus der Zeit. Bitte verstehen Sie mich richtig. Die Psalmen wurden geordnet, die wurden gesammelt und da wurden irgendwelche Psalmen aus irgendeiner Zeit, aber die wurden eingeordnet in das erste Buch, weil sie thematisch zu diesem Buch gehören. Das ist das Buch der Erniedrigung des Königtums des Davids, wo er betet um Befreiung und wo er seinem Vertrauen Ausdruck gibt, dass Jahwe ihn befreien wird. Und das wird auch im letzten Psalm sagt er das ja nochmals. Er vertraut Jahwe. Du wirst ihn nicht preisgeben der Gier seiner Feinde. Vers 3 war das am Ende. Das Thema dieses ersten Buches ist das Elend und die Bedrückung des davidischen Königtums. Alle benannten Psalmen sind von David und die wenigen, die nicht benannt sind, sind wahrscheinlich auch von David. Also Psalm 2 sicher und Psalm 10 auch, bleibt noch 33 übrig und der ist wahrscheinlich auch von David. Und jetzt werden wir ins Buch 2 geschickt mit dieser deprimierenden Ausgangslage. Schickt er uns ins Buch 2. Und es beginnt nicht mit David. Es beginnt mit den Söhnen Korachs. Eine ganze Reihe, eine siebener Reihe von Psalmen von den Söhnen Korachs. Unterweisungspsalmen. Eingeleitet durch diesen Doppelpsalm 42, 43, der eigentlich zusammengehört. Und dann, der zweite ist 44, 45, 46, 47, 48, 49 haben wir 7 Psalmen. Wenn wir 43 zu 42 zählen. Also, und dann im Psalm 49, dann ist eine Änderung. Also diese Korach-Psalmen sprechen auch noch, also beginnen jedenfalls, auch noch mit einem Tiefpunkt. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte auf Gott, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für das Heil seines Angesichts. Und so geht es dann weiter bis Psalm 50. Psalm 50 ist dann von Asaf ein Psalm. Und dann kommen 21 Psalme von David, beziehungsweise 3 davon sind nicht benannt, aber wahrscheinlich auch von David. Also wir haben eine 7er Reihe. Da haben wir einen Einzelpsalm von Asaf, das ist der 50er. Und dann haben wir von ab 51 21 Psalme von David, von denen 3 nicht benannt sind. Und dann haben wir wieder einen Psalm zum Schluss. Das ist der Salomo-Psalm. Also wir haben 7, 1, 3 mal 7, 1. Das ist verdächtig, oder? Schon wieder die 7. Und insgesamt wie viel? Wie viele sind das? +7 = 28 + 1 + 1. Oder? Asaf und Salomo. Sind 30. 30 Psalmen. Den 43er zählen wir ja nicht zusammen. Den 43er zählen wir ja mit dem 42er zusammen. Wie viele Psalmen haben wir im ersten Buch? Erstes Buch? Wie viel? 41 minus 1. Warum? Der 9er und der 10er zählen wir als einen Psalm. Wir haben also 41 minus 1 und wir haben 31 minus 1. Das gibt insgesamt wie viel? 70 Psalmen. Und was steht am Ende von Psalm 72? Was steht ganz hinten? Zu Ende sind die Gebete Davids. Bitte, die Zahl 70 ist erreicht. Sind wir am Ende. 70, Zahl der Vollendung. Fertig. Zu Ende sind die. Du sagst, ja, sind ja nicht alle von David. Natürlich sind nicht alle von David. Die von Korach sind nicht von David und der von Asaf ist nicht von David. Aber es wird hier ein Ende gesetzt. Das heißt, hier ist eine Sammlung. Die 2 Bücher waren eine David-Sammlung mit Korach-Psalmen und die waren trotzdem dazugegeben. Aber es war eine David-Sammlung und dann ist ein Ende gesetzt. Das erste Buch voller David-Psalmen, das zweite Buch sehr viele David-Psalmen, 3 × 7. Oder fast 3 × 7, es sind nämlich 3 Unbenannte dabei, es sind 18 plus 3, es sind 21, aber die 3 Unbenannten sind wahrscheinlich auch von David. Also, 70. Beim zweiten Buch, welche Psalmen sind wichtig? Wir haben 7 Korach-Psalmen, wir haben einen Asaf, wir haben 3 × 7 David und wir haben einen Salomo. Welche Psalmen könnten wichtig sein?
Alle.
Keine Ahnung. Warum ist nur einer von Asaf und warum ist nur einer von David da, von Salomo da? Das fällt doch auf. Wenn in einer Sammlung nur einer von Asaf ist, dann möchte ich schauen, was sagt denn dieser eine von Asaf? Und der steht so mittendrinnen. Mittendrin eingebettet zwischen den 7er Reihen von den Korach und den 3 7er Reihen von David. Mittendrin ist dieser Asaf-Psalm. Schauen wir uns doch den Asaf-Psalm an. Der hat einen besonderen Platz dort. Psalm 50, wir lesen. Also, Entschuldigung, ich habe dir die Folie nicht gezeigt, aber ich darf es hier noch, bevor wir lesen, darf ich die Folie noch zeigen. Wir haben also 30 Psalmen, 7 + 1 + 21 + 1, 7 von den Söhnen Korachs und dann haben wir 18 von David, wobei die drei unbenannt und drei sind unbenannt, 66, 67, 71 sind unbenannt. Wenn man die Unbenannten dazu rechnet, sind das 21. Und wir haben einen von Asaf und einen von Salomo. Und diese eine von Asaf und diese eine von Salomo gliedern das Buch in zwei Teile. Der 7 plus 1 einerseits und dann 3 mal 7 plus 1 andererseits. Also wir haben dieses A-Teil, 7 plus der 50er als Schluss und wir haben den B-Teil ab 51 bis zu dem 71er und den 72er als Schluss. Also das ist schon sehr, sehr eindeutig. Ich denke, da wird sich auch niemand dagegen sträuben, gegen so eine Gliederung. Wir haben also eine Zweiteilung. Aber für uns ist jetzt interessant und wichtig, was hat es mit diesem Psalm 50 auf sich? Und was hat es mit dem Psalm 72 auf sich? Ja. 18. Danke, das ist ein Fehler. Machen wir gerade. Haben wir einen Fehler. Mal schauen, ob es jetzt stimmt. 3. Jetzt müsste es stimmen, oder? Haben wir wieder? Stimmt's? 51 bis 65 sind 15 und 3 sind 18. 21, wenn man die anderen drei noch hinzuzählt, 66, 67, 71. Jetzt stimmt's. Ja. Danke. Also das heißt, der 50er und der 72er haben hier eine Schlussstellung, eine Sonderstellung, eine Schlussstellung von dem ersten Teil und Schlussstellung von dem zweiten Teil. Wir lesen Psalm 50, Vers 1, ein Psalm von Asaf. Der mächtige Gott, Jahwe, hat gesprochen und er ruft der Erde oder dem Lande zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, also von einem Horizont zum anderen. Aus Zion, der Schönheit, Vollendung, strahlt Gott im Lichtglanz hervor. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es sehr. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, um sein Volk zu richten. Versammelt zu mir meine Frommen, die meinen Bund mit mir geschlossen haben über dem Opfer. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott selbst steht im Begriffe zu richten. Wen? Wen will er richten? Die Philister? Die Amalekiter? Wen will er richten? Sein Volk. Es geht um das Gericht über Israel. Höre mein Volk und ich will reden. Israel. Und ich will gegen dich zeugen. Ich bin dein Gott. Ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich. Und deine Brandopfer sind ständig vor mir. Nicht werde ich einen Stier nehmen aus deinem Hause, noch Böcke von deinen Hürden. Denn mein ist alles Wild des Waldes und das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge. Und das Getier des Feldes ist mir bekannt. Hungerte mich, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich Fleisch von Stieren essen und Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank oder Lob. Und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tage der Not. So werde ich dich retten und du wirst mich ehren. Und zum Ehrfurchtslosen sagt Gott, was hast du meine Satzungen aufzuzählen? Und nimmst meinen Bund auf die Lippen? Und du selbst hassest Zucht und wirfst meine Worte hinter dich? Siehst du einen Dieb, so gefällt es dir bei ihm? Und mit Ehebrechern ist dein Teil? Deinen Mund schickst du aus zum Bösen und deine Zunge knüpft Betrug? Du sitzest da und redest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter stößt du Schmähworte aus. Das hast du getan. Und ich schwieg. Da hast du gedacht, ich wäre gleich wie du. Ich will dich rügen und es dir vor Augen stellen. Merkt doch dieses, die ihr Gott vergesset, damit ich nicht zerreiße und kein Befreier ist da. Wer Dank opfert, ehrt mich und er bahnt einen Weg und ich lasse ihn sehen, das Heil Gottes. Worum geht es hier? Asaf beschreibt ein Gespräch Gottes mit seinem Volk. Gott kommt, um sie zu richten, und zwar diese Leute, mit denen er den Bund geschlossen hat. Vers 5, versammelt zu mir meine Frommen, die meinen Bund mit mir geschlossen haben über dem Opfer. Es geht um das Bundesvolk. Und er stellt sie jetzt zur Rede und er sagt, nicht wegen deiner Schlachtopfer tadel ich dich. Oh, du bringst mir brav deine Schlachtopfer, dein Gottesdienst ist wunderbar, aber ich brauche den nicht. Ich pfeif drauf. Ich habe genug zu essen, wenn du mir was zu essen geben möchtest. Gehört alles mir. Wenn ich Hunger hätte, würde ich dir nicht sagen, ich bin hungrig, könntest du mir bitte was zu essen geben. Nein, ich brauche das nicht. Das, was ich haben will, ist echtes Lob. Echtes Lob aus deinem Munde. Lob und Dank. Opfere deinem Gott Lob und Dank. Opfere Gott Dank. Das Wort Dank heißt übrigens auch Lob. Das kann man so oder so übersetzen. Und bezahle dem Höchsten deine Gelübde, deine Versprechungen, die du ihm gegeben hast. Deine Gelübdeopfer. Und rufe mich an. Das heißt, das, was ich will von dir, ist echte Bekehrung. Eine echte Beziehung zu mir. Nicht deine Schlachtopfer und deine Brandopfer. Deine religiösen Dinge. Und dann heißt es in Vers 16, zum Ehrfurchtslosen sagt Gott, also zum Frevler. Da ist ein Frevler, aber das ist nicht irgendein Philister oder ein Goliath oder sonst irgendeiner. Nein, das sind Israeliten. Unter den Israeliten gibt es offensichtlich einen Ehrfurchtslosen, na mindestens einen. Es gibt viele. Aber er spricht hier exemplarisch. Was hast du meine Satzungen aufzuzählen und nimmst meinen Bund auf die Lippen? Ja, mit dem Mund fromm reden, gell? Mit dem Mund Gottes Wort verkündigen, mit dem Mund alles Mögliche. Von Gott her reden. Und du selbst hassest die Zucht. Selbstzucht hast du. Das heißt, du lebst nach deinen Lüsten. Du wirfst meine Worte hinter dich. Dann spricht er von einem Dieb. Mit Dieben lässt du dich ein. Bist auch ein Dieb. Mit Ehebrechern lässt du dich ein. Bist auch einer. Deinen Mund schickst du aus zum Bösen, Lügner bist du auch. Deine Zunge knüpft Betrug, betrügerisch redest du und redest nicht gegen die Philister, nicht gegen die Amalekiter, nein, gegen deinen Bruder, gegen die Israeliten. Und ich habe die ganze Zeit zugeschaut und ich warte und ich schaue zu und ich schweige und du denkst, ich wäre wie du. Ich würde auch so lässig umgehen mit Sünde, wie du lässig mit Sünde umgehst. Nur weil ich geschwiegen habe bisher und nichts getan habe. Ich will dich rügen. Und wenn du jetzt pass auf, Vers 22. Passt auf, damit ich nicht zerreiße und ohne Rettung. Hier ist die Rede von Sünden, die das Volk Israel sich aufgeladen hat. Offensichtlich. Dieb, also stehlen, Ehebrechen, lügen, betrügen. Und schrecklich schlimm ist es, wenn der König vorangeht, oder? Wenn der König vorangeht, macht das Volk es nach. Das Volk ist in seinem König. Das Volk ist ganz eng mit seinem König verbunden. Welcher König denn? Was hat er denn gemacht, der König? Dieb? Ehebruch? Den Bruder betrügen? Was hat er getan, der König? Psalm 51. Der nächste Psalm gibt die Antwort auf Psalm 50. Der erste David-Psalm in der ganzen Reihe gibt die Antwort, worum es eigentlich hier geht. Das Volk ist sündig geworden, weil der König sündig geworden ist. Das Volk ist dieberisch und ehebrecherisch und lügnerisch, weil der König hat dem Uriah die Frau gestohlen, Ehebruch begangen und dann hat er gelogen und betrogen, bis er hat gegen seinen eigenen Bruder Uriah ist er vorgegangen. Bruder im Sinne von Volksgenossen. Der Uriah war zwar ein Hethiter, aber er war ein Eingeleibter, ein Proselyt. Das heißt, er galt als Israelit. Ist also gegen den eigenen Volksgenossen vorgegangen, bis er tot war. Und dann hat er verschwiegen. Und er hat nichts gemacht. Und Gott hat auch geschwiegen. Und dann hat David gedacht, ja, wenn Gott schweigt, wunderbar. Also was hier ist die Antwort für das Elend des Königtums. Hier ist die Antwort für die ganze Geschichte mit Absalom. Warum lag denn das Königtum am Boden und warum hat der Absalom sich rebelliert? Was ist die Ursache? Hatte nicht der König dann selber gesagt, als Nathan zu ihm kam, vierfach soll er es erstatten? Vierfach. Das ist die Geschichte mit dem Lamm, oder? Vierfach. Der erste Sohn, den David verlor, war das Kind, das die Bathseba erwartet hat. Der zweite Sohn, den er verlor, war der mit der Tafel, helft mir, Amnon, der mit der Tamar geschlafen hat. Der wurde von Absalom getötet. Das war der zweite Sohn, den er verloren hat. Der dritte Sohn, den er verloren hat, war dann schließlich der Absalom selber. Und den er gesagt, verschont ihn, ja, den Absalom. Und der vierte Sohn war der Adonia. Er hat vierfach bezahlt für seine Sünde. Also der Grund für die Tiefe des Königtums und für das Elend und für dieses, was wir im Psalm 1 gemerkt haben, der Grund dafür wird im Psalmbuch 2 sehr deutlich gemacht. Im Psalm 51 kommt jetzt die Antwort dieses Davids auf Psalm 50. Der Esra oder wer auch immer das zusammengestellt hat, der wurde vom Heiligen Geist inspiriert und der Heilige Geist hat ihm gelehrt, stell den Psalm 51 und all die anderen David-Psalmen jetzt hinten dran, nach den Asaph-Psalmen. Und so passt das jetzt inhaltlich, thematisch exakt dazu. Das Königtum steht in Gefahr, weil der König gesündigt hat. Und das Königtum steht in Gefahr, ganz kaputt zu gehen. Die Verheißung steht in Gefahr. Vers 22. Merkt doch dieses, die ihr Gott vergesset, damit ich nicht zerreiße und kein Befreier ist da. Gott würde mit Gericht eintreten und ohne Rettung. Und jetzt kommt Davids Bußpsalm. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, ein Jahr später, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Güte und nach der Menge deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und von meiner Sünde, reinige mich, denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, dich allein habe ich gesündigt und das Böse in deinen Augen habe ich getan, auf dass du gerecht seist. Also er bekennt jetzt seine Sünde, damit die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt wird, dass es klar wird, Gott ist gerecht in seinem Reden und rein seist in deinem Reden und rein seist in deinem Richten. Vers 7, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde empfing mich meine Mutter. Siehe, du hast Lust an Wahrheit im Inneren und im Verborgenen tust du mir Weisheit kund. Gott hat nicht Lust an Brandopfer und Schlachtopfer, er hat Lust an Wahrheit im Inneren. Entzündige mich mit Isop und so weiter. Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und einen gefestigten Geist, erneuere in meinem Inneren. Und es geht dann zu Vers 17, mein Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund soll dein Lob verkünden, denn du hast nicht Lust an Schlachtopfern. Ah, jetzt haben wir die Verbindung zu Kapitel 50, oder? Psalm 50. Du hast nicht Lust an Schlachtopfern. Was Gott gerade vorher gesagt hat. Ich gebe sie, an Brandopfern hast du kein Gefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Vers 17, mein Mund soll das Lob Gottes verkündigen. Genau das, was Gott gesagt hat. Opfere Gott Lob, opfere Gott Dank, aber aus einem zerbrochenen Herzen heraus. Und dann wird die Bitte in Vers 20, tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an Gerechtigkeitsopfern, an Brandopfern und Ganzopfern. Wenn es innerlich stimmt, wenn das alles wieder in Ordnung gebracht ist mit Gott, dann wird Gott gerne wieder die Opfer annehmen. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Also wir haben hier den Bußpsalm und alle Psalmen, die jetzt folgen, sind Davids Psalmen, mit dieser Ausnahme dieser drei Unbenannten, die wahrscheinlich auch Davids Psalmen sind. Und jetzt geht's aufwärts. Und es endet mit einem großartigen Hoffnungsschimmer. Psalm 72, wie eine Antwort Gottes auf das Bußgebet Davids. Psalm 72 von Salomo. Gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Sohn des Königs. Er richte dein Volk in Gerechtigkeit und deine Gebeugten mit Recht. Friede mögen die Berge tragen, dem Volk und auch die Hügel in Gerechtigkeit. Er schaffe Recht den Gebeugten des Volkes. Er rette die Söhne des Armen und zertrete den Bedrücker. Man fürchte dich mit dem Sonnenschein, also vom Osten an, und angesichts des Mondes von Geschlecht zu Geschlecht, also überall im Lande, soweit nur die Sonne und Mond gehen, ja, soll Gott gefürchtet werden. Er komme herab wie ein Regen auf die Flur, wie Regenschauer, nämlich der Segen, ja. Wie Regenschauer, Regengüsse aufs Land, in seinen Tagen, in den Tagen dieses Königs, Sprosse der Gerechte und Fülle von Frieden, bis der Mond nicht mehr ist. Er herrsche von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm sollen sich niederbeugen die Wüstenvölker und seine Feinde lecken den Staub. Die Könige von Tarsis, die Küstenländer entrichten Geschenke, die Könige von Sheba und Seba bringen Abgaben dar. Also unter Salomo kam ja die Königin von Seba, von Arabien. Und alle Könige fallen vor ihm nieder, alle Völker werden ihm dienen oder sollen ihm dienen. Hier geht es vom Sollen zum Werden, hier geht es von dem Wunsch schon zum sicheren, so wird es sein, ja. Denn er befreit den Armen, der um Hilfe ruft, und den Gebeugten, der keinen Helfer hat. Er erbarmt sich des Geringen und des Armen, und die Seelen des Armen rettet er. Er erlöst aus Bedrückung und Gewalt hat ihre Seele. Kostbar ist in seinen Augen ihr Blut. Er lebe, es geht immer noch um den König, und man gebe ihm vom Gold Schebers, und man soll stets für ihn beten, im Sinne von Gott möge ihn segnen. Man soll stets für ihn beten, ihn den ganzen Tag segnen. Überfluss von Getreide sei im Lande, bis auf die Gipfel der Berge. Seine Frucht rausche wie der Libanon und es blühe hervor aus den Städten wie das grüne Gewächs der Erde. Sein Name sei ewig, also der Name dieses Königs sei ewig. Vor der Sonne sprosse sein Name und in ihm werden sich segnen. Alle werden sie sich segnen. Und alle Völker sollen ihn selig preisen. Bis hierher der Psalm, der Rest ist ja nur der Abschluss des zweiten Buches. 17 Verse, 17 übrigens. Merken Sie welche Zahl? 17? Kennen wir die nicht von irgendwo? 17? 17, die natürlich der Name Yahweh ist hier verborgen. Aber 17 Verse, die den König beschreiben. Den König, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dieses Königreich. Ich muss hier die richtige Folie suchen, damit. Wir haben also hier das Thema, die Ursache für das Elend des davidischen Königtums, die Sünde des Königs und damit auch des Volkes, dass natürlich, wenn der König sündigt, wird das Volk auch verführt, so ein Sünde des Königs und des Volkes als Ursache für das Elend des davidischen Königtums. Aber der Ausblick dann, wenn der König zerbricht, wenn sein Herz sich demütigt vor dem Herrn, dann wendet Gott sich wieder dem Volk zu. Dann wird auch das Volk sich demütigen und dann geht es aufwärts mit dem Königreich. Eine sehr wichtige Lektion für das Volk in der damaligen Zeit. Denken wir immer dran, wann sind die Psalmen gesammelt worden? In welcher Situation war das Volk Israel, als sie diese Psalmen so gelesen haben in dieser Ordnung? Es war genau die Zeit, als sie zurückgekommen waren aus der babylonischen Gefangenschaft mit riesengroßen Hoffnungen für die Zukunft. Die große Frage war, wann kommt jetzt das Königreich? Gott hat versprochen, ich werde euch zurückführen aus den Ländern, ich werde euch den zweiten David schicken und den ewigen Bund und das ewige Heiligtum, ich werde in eurer Mitte wohnen und den Thron Davids. Und sie erwarteten große Hoffnung. In diese Situation hinein sind diese Lieder geschrieben. Eine große Mahnung für das Volk. Wenn ihr in Sünde geht, dann kommt das Elend. Wenn der König sündigt, dann kommt das Elend. Wenn ihr Buße tut, von ganzem Herzen, dann werde ich mich finden lassen von euch. Und dann wird das Königtum groß werden. Und Jahwe selber wird groß werden. Das bringt uns zu Buch 3. Das Buch 3 ist das Mittelbuch. Von 5 ist das dritte Buch im Zentrum. Wir dürfen erwarten, dass das dritte Buch uns Wichtiges, sehr Wichtiges mitzuteilen hat. In diesem ganzen Thema. Es geht immer um das Thema Gottes Bund mit David. Gottes Verheißung des Thrones Davids, des ewigen Thrones Davids. Drittes Buch. Wie viele habe ich schon gezeigt? Zu spät. Habe ich schon gezeigt. Wie viele Psalmen? Die es nicht gesehen haben. Wie viele Psalmen sind es? Bitte? 17. Schon wieder die Zahl 17. 17 Psalmen, chiastisch aufgebaut. 11 Asaph-Psalmen, die erste Gruppe, Psalm 73 bis 83, 2 Korach-Psalmen, die zweite Gruppe, Psalm 84, 85. Und was ist in der Mitte? Na klar, David, natürlich. David ist in der Mitte. Der einzige David-Psalm, Psalm 86 in der Mitte, 2 Korach-Psalmen, in der Folge und der Abschlusspsalm, der Höhepunkt, der wichtigste von allen. Der Psalm Ethans des Esrachitas, Psalm 89. Und mit dieser schönen Gliederung gehen wir in die Mittagspause. Wir können jetzt nachdenken, warum diese Gliederung? Und was hat dieses dritte Buch zu sagen? Und was hat Psalm 89 zu sagen? Und was hat Psalm 86 zu sagen? Offensichtlich wichtige Psalme. Also 86 hat eine einzigartige Stellung und 89 hat einen Höhepunkt, einen Schlusspunkt.